Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, man erkennt es schon auch in meinem Grinsen, dass ich mich da sehr darüber freue, Uli Gellermann. Herr Gellermann, willkommen in den KenFM-Hallen.
Ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben und mit Ihnen rede ich am liebsten.
Ist das so?
Ja, tatsächlich.
Also noch lieber als mit Ihrer Frau?
Das wollte ich jetzt nicht vertiefen und ich bitte Sie auch, das nicht weiterzugeben. Ja.
Sie sind heute Gast, weil Sie sind Mitautor oder Hauptautor, Teil eines Trios, die alle auch schon bei KenFM waren. Und das Buch dazu heißt heute Die Macht um 8, der Faktor Tagesschau. Ich glaube, plakativer kann man das nicht ausdrücken. Die Tagesschau ist ein Faktor. Die Autoren können Sie selbst mal nennen. Neben Herrn Gellermann hat wer mitgeschrieben?
Volker Bottiger, der war jahrelang selbst Tagesschau-Redakteur, Professor in Korea zeitweilig. Also natürlich im anständigen Korea, in Südkorea.
Klar. Ja.
Friedhelm Klinkhammer, der war zeitweilig bei der Intendanz des Funkhauses in Hannover.
Also Menschen, die den NDR und die Tagesschau und das Umfeld sehr, sehr gut kennen. Ich glaube, zusammen bringen die es auf über 40 Jahre Umfeldmitarbeit.
Ganz sicher, absolute Kenner, bis heute Kontakte in den Apparat rein. Die kennen sich aus, die wissen, worüber sie schreiben.
Die haben ja auch hier schon als Gäste darüber berichtet, dass sich die Tagesschau verändert hat. In Ihrem Buch kommt es so raus, dass sie sich zwar verändert hat, aber sie war nie cool, sie ist nur uncooler geworden, um es mal neudeutsch auszudrücken. Also parteiischer, plumper.
Ja, ohne Frage, klärender Untertitel. Ich habe an der Geschichte dieser Tagesschau gesessen lange, das war ein Teil meiner Arbeit, und festgestellt, sie ist von unseren lieben Westalliierten gegründet worden. Sie hat sofort Teile der Propagandakompanie Hitlers, der Wehrmacht, in ihre Reihen übernommen.
Also der erste Chefredakteur Svoboda?
War bei der Propagandakompanie.
Auch Herrn von Zahn, den ich immer sehr gerne gesehen habe.
Ja, auch.
Ja, Bilder, die Welt bewegen, glaube ich. Das war gut gemacht, muss man sagen. Aber der hat sein Handwerk auch woanders gelernt.
Ohne Frage. Bei der Propagandakompanie gab es ja durchaus intelligente Leute. Ja. Das ist die Frage. Und die hat man eben ungebrochen für die Tagesschau und einige andere Apparate eingekauft. Sie kannten sich aus, sie konnten was. Und wo die dann herkamen, hat man offenkundig nicht gefragt.
Die Leute, die damals unter Adolf Propaganda gemacht haben, ja gut gemacht, sage ich mal. Also das Ziel sollte erreicht werden. Das hat ja auch viele von denen, wenn sie nicht bei den Nachrichten gelandet sind, ja später in die Werbung gegangen. Ja. Also die großen Spots, mit denen wir groß geworden sind, Uwex heißt die Skibrille, Persil, da weiß man, was man hat. Ja. Das ist alles von Nazis. Okay.
Das muss man. Weißer geht's nicht.
Ja. Weißer geht's nicht. Obwohl es trotzdem immer so ein Rest Braun noch am Start war. Aber okay, dann gab es dann braune Brause dazu, ne? War aber dann gut.
Ja, natürlich.
Okay. Ich sehe schon, das wird ein sehr, sehr merkwürdiges Gespräch. Aber lassen Sie uns nochmal über Klinkhammer und Bräutigam sprechen. Mhm. Die beiden, um ernsthaft zu werden, haben ja nicht aufgehört zu arbeiten, nachdem sie die Tagesschau verlassen haben. Die machen ja was?
Beide haben eine Menge Gewerkschaftsarbeit gemacht. Mhm. Interessenwahrnehmung für ihre Kollegen nach wie vor, sind auch immer noch bei Verdi. Aber haben dann ab einem bestimmten Punkt entdeckt, dass man der Tagesschau auf die Sprünge helfen muss, und zwar durch Programmbeschwerden.
Programmbeschwerden.
Das sind solche Beschwerden, die sind institutionalisiert. Sie ergeben sich aus den Staatsverträgen der jeweiligen Rundfunkhäuser und sehen die Möglichkeit vor, dass der Bürger, Sie zum Beispiel auch notfalls, sich beschweren kann über irgendwas, was ihm an der Tagesschau zum Beispiel nicht passt.
Er hat das Recht.
Er hat das Recht.
Gebührenzahler.
Also selbstverständlich, das darf er auch immer gerne wahrnehmen. Und es gibt auch einen Programmbeirat, an den man sich dort wenden kann, der angeblich eine Aufsicht über die Objektivität und Überparteilichkeit der jeweiligen Sendung wacht. Naja, und an den zum Beispiel, aber selbstverständlich auch an einen Intendanten, an den Chefredakteur, an wen Sie wollen, können Sie Programmbeschwerden verschicken, bis sie schwarz werden.
Das haben die beiden getan. Ich glaube, sie sind der Rekordhalter.
Die sind Rekordhalter. Ich bin sicher, dass sie weit über 200 inzwischen auf ihrer Rechnung haben. Ich kann es nicht ganz genau sagen, weil die schreiben jede Woche neu.
Über was haben sie sich denn so beschwert? Also was passte ihnen denn nicht? Sie haben doch lange bei diesem Flaggschiff, muss man es ja nennen, ja, wir sind ja auch schon beim Kriegswording, Flaggschiff trifft es. Die haben doch lange da gearbeitet. Warum haben sie erst angefangen, Programmbeschwerden zu formulieren, nachdem sie nicht mehr dort gearbeitet haben? Ist das Frust?
Nein, auf keinen Fall. Also ein zentraler Auslöser war bei den beiden, übrigens auch bei mir, also ein heftiger Auslöser zu weiteren Schritten, war der Ukraine-Krieg. Also zu Beginn des Ukraine-Krieges war es so deutlich sichtbar, dass die Tagesschau entweder Fake News oder aber, ich sag lieber Zero News, kommen auf den Begriff später noch, wenn Sie möchten, Zero News verbreitete, dass es nicht mehr auszuhalten war. Wir alle, viele von uns, darunter auch die beiden, hatten Sorge, wenn das in der Ukraine so weitergeht, wird es einen Krieg geben. Der findet in Mitteleuropa statt. Der kann atomar sein. Das machte uns tiefe, tiefe Sorge. Und die Tagesschau hat von Beginn an in diesem Konflikt Partei genommen.
Für wen?
Für die angeblich demokratische, angeblich freiheitliche ukrainische Seite und vor allen Dingen, Sie müssen fragen, gegen wen? Gegen die Russen. Und alle, die auch nur den Hauch von, lass uns doch mal nachdenken, die Russen sind doch auch nicht böse, wollen wir den Krieg mit den Russen? Also wer solche Äußerungen tat, der war, hatte verschissen. Klassisches, wichtigstes Beispiel überhaupt. Es gab damals eine prominente Initiative, wo es ganz sicher kaum linke Leute drin gab. Czelczyk hatte sich zusammengeschoben. Der war mal zeitweilig linke Hand von Kohl. Drin war Roman Herzog nicht im Verdacht, links zu sein. Drin war Kanzler, es waren Minister, es war eine ganze Serie von hochprominenten Leuten.
60 Leute, auch Künstler waren dabei.
Auch Künstler, Wim Wenders, ein großer, guter Filmemacher. Ja. Also keiner im Verdacht, irgendwo kommunistisch unterwandert zu sein, sage ich jetzt mal im alten Jargon. Alles saubere, ordentlich, aber die hatten genau wie ich Sorge. Die dachten, scheiße, wenn das so weitergeht, dann kann es zu einem Krieg kommen. Und haben dann davor gewarnt. Dazu muss man bitte nochmal sagen dürfen, diese 60 Leute haben im normalen Senderbetrieb gaben die ab 4x, 5x Nachrichten, 6 größere Talkshows, persönliche Gespräche aller Art. Also von ihrer Prominenz her waren die ein Senderfutter ersten Ranges. Ja. Nicht nur in diesem Sender, sondern generell. Ja. Sie kamen in der Tagesschau nicht vor. So, das hat dann gesagt, sag mal, was ist denn hier los? Also es ist ja auch eine handwerkliche Frage. Warum werden solche wichtigen, prominenten Stimmen plötzlich fallen gelassen. Ja? Und das hat uns alle bewegt.
Aber das ist eben auch diese Analyse, warum Dinge vorkommen und andere nicht vorkommen und einige total präsent sind und sehr parteiisch und eben überhaupt nicht neutral, was ja Nachrichten sein sollen, also einfach Fakten darlegen und dann soll der Konsument sich selbst ein eigenes Bild machen. Das wird ja in diesem Buch eben bemängelt, auch an sehr vielen Beispielen. Ich glaube, mehr als ein Drittel, wo sie zeigen, die Syrien-Berichterstattung, die Berichterstattung über die Ukraine, über die Türkei und auch das Wording, wie das gemacht wird. Da sind dann Terroristen, sind dann moderate Rebellen und so weiter. Und auch die Quellen, die immer dieselben sind oder eben dubiose. Aber lassen Sie uns nochmal ganz am Anfang zurückgehen, weil die meisten von uns, als sie auf die Welt kamen, da gab es die Tagesschau ja schon. Aus was ist die Tagesschau denn hervorgegangen? Wie hieß der Sender damals und wann ging das los?
Es begann generell mit dem Deutschen Senderhaus, mit dem Mitteldeutschen Rundfunk, MDR, der dann aber sehr schnell zum NDR, zum Norddeutschen Rundfunk wurde und der ist bis heute der Sender, der die Tagesschau produziert.
Wann war das?
Na, in den 50ern, aus Eingangs der 50er, Ende der 40er, Eingangs der 50er, gegründet wurde er eben von Hugh Green oder Half Green, bin ich sicher, wie man ausspricht, der auch eine Straße hat bekommen hat in Hamburg-Lockstedt, da wo der Sender ist. Und der war nun mal eben ein Mann des britischen Geheimdienstes, wie ganz viele Gründerväter in Deutschland, vor allen Dingen Westdeutschland, Kinder von irgendwelchen amerikanischen oder englischen Geheimdiensten war. Hier war es der britische Geheimdienst, sie kannten sich mit Medien besser aus, sie hatten die großartige BBC und nahmen an, ich glaube sogar, die nahmen an, sie tun was Gutes.
Ja. Also darauf ist gegründet. Das muss man vielleicht erklären für die Jüngeren, die sich das nicht vorstellen können. Deutschland in den 50er Jahren sah nicht aus wie heute. Da stand ja immer noch kein Stein auf dem anderen. Das war einfach völlig brach. Das ist so wie die Bilder, so wenn man Berlin oder Hamburg so kennt, da war einfach Feierabend. Ja. Sendepause war da. Und die wurde jetzt wieder durchbrochen. Das, was vorher da war, die Wochenschau, das wurde durchbrochen. Fox tönende Wochenschau, übrigens ein Produkt mit amerikanischer Hilfe produziert. Haben viele, das sind die Fox News, die wir heute haben. Die haben damals für das Nazi-Regime da auch geholfen. Jedenfalls wurde eine neue Sendekette gegründet, um die Bevölkerung zu unterstützen und auch zu entnazifizieren, was die Information anging. Ja. Und deswegen, weil man auf die Alten nicht zurückgreifen kann, ist es jedem klar, hat man gesagt, okay, wir müssen praktisch, wir die Gewinner, wir müssen das jetzt so anleiten, dass sie nicht wieder auf falsche Gedanken kommen. Das ist ja erstmal positiv. Also keine Nazis in den Reaktionen, also so können wir ausgehen, sondern erstmal so die Guten. Also das heißt, alles, was wir heute lizenziert haben, nicht nur die großen Medienhäuser, auch die Gazetten, die großen, Spiegel, Bildzeitungen, die brauchten eine Lizenz von den Alliierten, darf ich jetzt machen. So war das, das war die Zeit.
Das war die Zeit, aber man muss schon erwähnen, dass zwar jede Menge Unbelastete dann an der Spitze der jeweiligen Gazetten oder Redaktionen oder was immer standen, also Augstein war kein Nazi, aber dass die, die dann real machten, zu einem beträchtlichen Anteil aus der alten Wehrmacht-Propagandakompanie oder aus ähnlichen Apparaten kamen, wie ja bei uns die Geheimdienste auch, ne? Alle mit alten Geheimdienstleuten von den Nazis geführt worden sind.
Ja. Dass die in diese Ämter kamen, hatte damit zu tun, dass sie zwar belastet waren als Nazis, aber sie hatten sich auch ihre Meriten verdient in ihrem antikommunistischen Kampf. Das muss man immer dazu sagen. Darauf können wir aufbauen.
Spielte eine Rolle, das hatten die Alliierten gerne. Ja. Gute Antikommunisten wurden immer gebraucht. Aber man muss auch ganz offen sagen, sie konnten was.
Ja, handwerklich konnten sie was.
Handwerklich war nicht okay.
Mhm. Das heißt, wenn man das zusammenfassen kann, die Gründerväter der Sender, die wir heute noch haben und der Zeitung, sind Geheimdienste letztendlich Militärs gewesen und so etwas.
Ja, mag ein bisschen verkürzt sein. Darunter gab es ja auch nette Leute,
natürlich,
Unbelastete von der Straße, so die junge Journalisten, die einfach mal Geld verdienen. Ja, aber die Erstbeweger waren entweder alliierte Geheimdienste oder eben Nazis.
War denn damals angedacht, dass die praktisch jemand, der bisher Fahrrad gefahren ist mit Stützrädern, dass man den anschiebt und wenn er merkt, er kann alleine, dann nimmt man die Stützräder weg und entfernt sich vom Fahrrad. War das die Idee?
War ja nicht dabei, aber ein klassisches Stützrad für die beginnende Tagesschau waren amerikanische Filmbeiträge, die man umsonst bekam. Man kam aus den USA, die Sicht aus den USA, völlig unkritisch logischerweise, bekam man sozusagen in Filmrollen rübergeschickt. Peter von Zahn zum Beispiel hat lange davon gelebt, dass er fertige Filme aus den USA bekam. Und die hatten auch eine Meinung, nämlich eine US-amerikanische.
Ja, und als er dann anfing, sich auch eine Meinung zu bilden zu den Rassenunruhen, da bekam er, glaube ich, die Filmräume nicht mehr, ne?
Nee, das war ein Fehler. Er hätte auf keinen Fall natürlich erzählen dürfen, wie es wirklich war. Und Peter von Zahn war ein ordentlicher Journalist. Er hat gesagt, ja, ich sehe doch, da ist doch irgendwas, stimmt doch was nicht. Daraufhin wurde die Line der amerikanischen Filmrollen abgeschnitten.
Man muss sich vorstellen, als die ARD damals gesendet hat, also die Tagesschau gesendet, da gab es noch nicht so viele Endgeräte. Das wird ja vergessen. Der Fernseher hatte sich noch nicht durchgesetzt. Man hörte noch viel Radio. Ja. Und wenn man einen Fernseher besaß, dann war das bekannt in der Straße und da kamen auch alle. Also ich glaube, was ich gelesen habe im Buch, da saßen im Schnitt 20 Leute pro Gerät. Und der große Durchbruch dieses Mediums, damals noch schwarz-weiß, später ja Farbe, war die Fußball-Weltmeisterschaft 1954, das Wunder von Bern.
So ist es.
Ich habe bei Ihnen eine interessante Zahl gelesen. Als die Weltmeisterschaft begann, gab es in ganz Deutschland 28.000 Fernseher. So gibt es mehr in diesem Stadtteil. Und am Ende waren es 41.000.
Ja.
Also das boomte richtig.
Das war der Kick. Das war ja zwei Kicks gleichzeitig. Das beginnende neue Nationalgefühl der Deutschen. Wir waren wieder wer. Wir durften mitspielen.
Ja, wahrsten Sinne.
Ja, im wahrsten Sinne. Erstens in diesem hochrepräsentativen, wichtigen Fußball, gilt ja bis heute. Ne? Fußball ist ja sozusagen
eine Politik.
Ebene und eine Ebene der Anerkennung. Und so wie wir dort mitspielen durften, waren wir auch wieder anerkannt. Ja? Die Deutschen waren nicht mehr nur die Kriegsverbrecher, nur die Nazis, sondern waren nette Jungs. Ja? Und mit diesen netten Jungs hatte das Fernsehen einen super guten Start.
Die Tagesschau ist jetzt wie alt?
Kann ich rechnen. Es ist, wie gesagt,
über 60 Jahre.
Über 60 Jahre.
Und wann läuft die?
Na, jeden Abend 20.15 Uhr ist das Entscheidende. Aber es ist natürlich auch ständig, Sie können es im Netz jederzeit haben. Sie haben eine interessante Site, die hochaktuell immer ist. Sie haben Extras wie Sondersendungen. Also eigentlich können Sie Tagesschau rund um die Uhr gucken, aber das Zentrale ist nach wie vor die Kirche. Das Wort zum Abend sozusagen findet um 20 Uhr statt.
Die Hauptausgabe. Und eins muss man sagen, bei aller Kritik, die Sie an der Tagesschau üben, diese 15 Minuten, die Quote stimmt.
Absolut. Jeden Abend mehrere Millionen, die das gucken müssen.
Wieso?
Wenn du am nächsten Tag gefragt wirst, was sagst du denn zu Libyen zum Beispiel oder zu diesem oder jenem, dann musst du ja eine Meinung haben. Die holst du dir bei der Tagesschau ab und die äußerst du und dann kippst du auch nicht auf, fällst nicht unangenehm auf. Es ist dann auch ein starker Konformitätsdruck. Man verständigt sich oder sein Weltbild wird glatt gemacht, auch über die Tagesschau. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor.
Herr Gellermann, die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich das Buch gelesen habe, ich habe es ja ein paar Mal legen müssen, weil ich mir die Frage gestellt habe, wie Sie das überhaupt geschafft haben. Da wird ja auch dann aufgelistet, was Sie in all den Jahren getan hat und das Wording, wie man dann Krise, Konflikt, Vorwärtsverteidigung, Vorwärtspräsenz, wie Kriege schön geschrieben werden oder positiv besendet werden. Also er Partner der Kriegsparteien. Aber wer guckt das denn? Also ich kenne persönlich niemanden, der die Tagesschau guckt. Wer guckt das?
Erstaunlich. Das gucken fast alle normalen Menschen in diesem Land.
Dann kenne ich nur Unnormale.
Ja, das mag sein. Also da müssen wir ihre Bekanntschaften sortieren.
Also, also Sie gucken es auch?
Nein, als Autor ohnehin. Aber ich habe auch vorher immer wieder mal Tagesschau geguckt. Man ist in 15 Minuten Querschnitt informiert. Das Gehirn ist auch querschnittsgelähmt dazu, ist ein bisschen ein Problem. Mhm. Aber man weiß zumindest, wenn man kritisch ist, weiß man, was die Regierung denkt. Das macht ja auch einen gewissen Sinn, das zu checken. Mhm. Ja? Aber es ist der Common Sense. Mhm. Es gibt eine starke Verständigung der Deutschen über die Tagesschau. Bin ich völlig sicher. Mhm.
Ich lese in Ihrem Buch, die Tagesschau seit Adenauer war dazu gedacht, die Steuerung der öffentlichen Meinung zu organisieren mit den entsprechenden Personen und Agenturen. Was es da sonst noch gibt, kommen wir noch gleich drauf. Aber ich kann es nicht so richtig glauben, dass das heute in Zeiten des Internet noch funktioniert. Ich meine, gibt es tatsächlich Leute, die sagen, ach, Tagesschau fängt an und sie um 20.15 Uhr für ein Endgerät setzen mit einer Röhre oder Flachbild?
Die Zahl ist natürlich geringer geworden, fraglos. Aber ich sage es noch einmal, mit einer relativ hohen Quote ist die Tagesschau auch im Netz vertreten. Und da guckt man rein. Also entweder on demand, dass man tatsächlich in die Mediathek reingeht, als Quoten. Oder aber eben, dass man auf die Seite der Tagesschau geht, nach wie vor. Mhm. Ja, das funktioniert.
Wie schafft man das eigentlich in einer globalisierten Welt, die jeden Tag auf 15 Minuten einzunehmen? Das war, ich glaube, damals war es schwieriger, als die Tagesschau auch ein Blick in die Welt war. Man war nicht jeder, war noch nicht jeder in Italien zum Beispiel. Da waren das ja so Träume, was da passiert. Oder Südamerika war ja unerreichbar. Aber heute, wo man googelt man ja, oder bingt immer, wie man möchte, aber Wie ist es denn heute möglich, bei einer so komplexen Welt, wo ständig überall irgendwas passiert, das in 15 Minuten, also die Welt ist größer geworden, also medial, aber die 15 Minuten sind 15 Minuten geblieben. Wie soll das funktionieren?
Erstens funktioniert ja nicht. Also erstens gibt es keinen realen Überblick über die Welt. Zweitens wird selektiert. Natürlich kriegt der...
Das muss man ja.
Ja, muss man das, ist die Frage. Also fängt mal an, hat der liebe Gott irgendwann das 9. Gebot rausgegeben, wo er sagt, nee, pass mal auf, die Tagesschau muss 15 Minuten dauern. Es gibt weltweit jede Menge Sender, international, überall auf der Welt, die auch mal eine halbe Stunde, die jeden Tag eine halbe Stunde für ihre internationalen Nachrichten opfern. Warum die Deutschen das nicht machen, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht antworten.
Aber das Konzept scheint ja aufzugehen, wenn sie diese Quote haben. Also 9,11 Millionen im Durchschnitt, das ist ja...
Das ist so, aber ich glaube, das Konzept geht auf, weil es was Beruhigendes hat. Es hat, will ich sagen, Einschläfern, aber es hat was Beruhigendes.
Ist es ein Ritual?
Ja.
So wie die Zigarette davor?
Ohne Frage.
Also man macht es einfach?
Ja, man macht es einfach, ja. Und nochmal, ich behaupte, es gibt einen Konformitätsdruck. Geh in deinen Laden, in dem du arbeitest, unterhalte dich mit deiner Postfrau, mit wem auch immer. Sie alle haben schon eine Meinung oder eine Information, was auch immer, aus der Tagesschau abgefasst, sind auch sehr sicher, dass das seriös ist und sauber. Ja? Weil die, zum Beispiel die Wetternachrichten sind ziemlich gut.
Ja.
Auch die Sportnachrichten würde ich nicht so richtig dran meckern wollen. Also es gibt ja auch Sachen, die absolut kritikfrei oder relativ kritikfrei sind.
Das ist der Trick, weil es ja überprüfbar. Wenn ich ständig von Regenfällen melde oder Schnee und es schneit überhaupt nicht, dann würde irgendjemand sagen, entschuldigen, das hat ja mit der Realität nichts zu tun. Aber bei Geopolitik kann ja die Postfrau oder der Milchmann gegenüber nicht
schlecht
gucken.
Schlecht mal eben im Rad vorbeifahren.
So genau.
Ist es. Ja. Und diese Beruhigung, die da drin steckt, ist so eine Art automatischer Wahrheitsbeweis.
Glauben Sie, dass die Deutschen, nachdem sie auch erleben, dass gelogen wird, dass sich die Balken biegen, das ist ja durch das Netz heute schneller überprüfbar, andere Meinungen, die dann auch massiv da sind, ja, Zweifel, dass sie dem Produkt Tagesschau noch so vertrauen? Oder guckt man es eben noch, aber amüsiert sich? Ich gehe davon aus, viele ehemalige DDR-Bürger haben damals auch noch sehr, sehr lange aus Gründen der Heiterkeit die aktuelle Kamera geguckt, aber parallel eben Westfernsehen. Heute guckt man eben parallel YouTube und guckt sich das an. Aber glaubt das noch jemand?
Also es gibt 2-3 vernünftige Umfragen, die ziemlich deutlich sagen, ungefähr die Hälfte der Leute misstraut den Medien generell. Unter die Medien fällt selbstverständlich auch die Tagesschau. Mhm. Bei der Tagesschau gibt es eine interessante Einrichtung. Auf deren Website ist eine Art Forum, bei der melden sich Zuschauer. Und zwar, wie ich festgestellt habe, ich habe natürlich in Erarbeitung des Buchs, habe ich glaube ich fast, also jedenfalls lange Zeit, habe ich dieses Forum regelmäßig mir angetan, jeden Tag. Und festgestellt, die Tagesschau, viele der Tagesschau-Zuschauer sind kluge Leute. Sie wussten besser, was in der Ukraine passierte, konnten der Tagesschau Fehler nachweisen, haben auf Fakes hingewiesen. Leute, die bis heute übrigens in diesem Forum sich als bewusste, intelligente Menschen zeigen, die offenkundig Tagesschau geguckt haben, weil sie sich mit der auseinandersetzen und der Tagesschau nachweisen, wo sie falsch liegt. Also es gibt eine, nennen wir sie kritische Masse, was auch immer, die keineswegs mehr all das glaubt, was sie da sieht. Mhm. Wie weit sie sich abgespalten hat von der Parteilichkeit, weiß ich nicht. Ganz sicher gibt es einen Punkt, nämlich die Russophobie, an der die Tagesschau heftig beteiligt ist. Die Russophobie wird nach wie vor penetriert und sie ist in der Bevölkerung vorhanden.
Ist so. Trotzdem sind die Deutschen auf den Waffengang oder soll die Bundeswehr mehr Engagement da gegenüber den Russen zeigen? Ja, nicht auf der Seite.
Nee, da haben sie keine Lust. Auch da sagen Umfragen ganz, ganz deutlich, da gibt es eine Mehrheit, die sagt nein. Also generell zu Auslandseinsätzen, aber insbesondere zu Russland ist, da gibt es sowas wie eine Restvernunft, die sagt, sag mal, wir könnten ja auch dabei sterben. Es gibt ja Atombomben oder so ein Zeug.
Und wir haben vielleicht noch Verwandte oder in der eigenen Familie, die sagen, das haben wir schon mal versucht, so was Ähnliches, war keine gute Idee.
Ja, war schlecht.
Ich erinnere mich ganz schwach,
war ganz keine gute doof, Idee. Opa in Stalingrad. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Da, wo es ans eigene Hemd geht, spätestens fangen die Leute an, vernünftig, das heißt kritisch zu werden, skeptisch zu werden. Nochmal, das Misstrauen auch gegenüber der Tagesschau ist in den letzten Jahren gewachsen und übrigens zutiefst zu Recht.
Ich möchte nochmal auf diese große Gruppe von kritischen Zuschauern kommen, die das Recht haben, das zu kritisieren. Sie kriegen ja ein Produkt zwangsgeliefert, weil sie ja abkassiert werden. Gebühren sind nicht on demand. Ich glaube, wenn man für die Tagesschau oder für die Einzelprodukte der ARD und ZDF, wenn man dafür bezahlen müsste, je nach Einschaltquote, dann glaube ich, hätten sie in spätestens 3 Monaten riesige finanzielle Probleme. Mhm. Glaube ich, dass es so ist. Ja,
das ist möglich, ja.
Aber wenn Sie von dieser kritischen Masse sprechen, die haben ja alle ein Problem, sie sind nämlich kein Redaktionsmitglied. Nützt es denn etwas, kritischer Zuschauer zu sein und auf den Internetseiten zu kommentieren? Also bewegt man da etwas bei der Tagesschau oder bekommt man halt die Formschreiben und die Tagesschau ändert sich nicht? Weil sie ist ja, das weisen Sie auch ständig nach, sie ist ja extrem parteiisch. Sie ist nicht neutral, ist nicht seriös.
Nein, keinesfalls objektiv, sondern gerade in Kriegsfragen ist sie immer Partei. Für die möglichst eine westliche Seite, wie auch immer sie die definiert. Nein, es nützt relativ wenig. Sagen wir so, die normale Programmbeschwerde geht auf irgendeinen Tisch, Intendanz, Rundfunkrat, irgendwas, wird vielleicht gelesen, in letzten Jahren etwas häufiger, da komme ich später nochmal drauf, aber wird dann mit einem Formbrief beantwortet. Also scheinbar ist der Nutzen gleich null. Tatsächlich ist aber so, dass es immer wieder mal Äußerungen aus der Intendanz gibt, dass sich der Chefredakteur Dr. Gnifke sich selber meldet.
Und den sagt, mögen Sie gar nicht, ne?
Naja, Dr. Gnifke ist der Kopf des Systems, aber er ist primär die Maske des Systems. Ja. Er selber ist nicht wichtig. Die Gnifkes sind alle austauschbar. Er macht das, was dort erforderlich ist und das macht er eben so schlecht wie recht. Also, Sie wissen aus den letzten Jahren, da grummelt es, da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Die Zuschauer melden sich ja. Und sie, dann und wann melden sie sich dann selber mit Beruhigungsreden oder Beruhigungsauftritten aller Art. Lächerlich, schlecht gemacht übrigens noch dazu. Aber sie merken es. Das reicht keinesfalls aus, aber das Merken ist ja der Anfang.
Mhm. Das heißt, sie haben schon erkannt, dass man nachjustieren muss, weil die Konkurrenz, zu der ja unter anderem auch ihre Seite gehört, die Rationalgalerie, die sie ja erfolgreich betreiben, aber auch Nachdenkseiten und so weiter, dass die Menschen dann ausweichen und die sie dort dann, wo sie hingehen, die sie jetzt nicht vollkommen bescheuert, das erkennen sie auch, weil es übrigens viele Abtrünnige, muss man dazu sagen. Viele aus dem System machen dann ein besseres Programm, weil sie eben auch gelernt haben, wie es geht und sich nicht da anpassen wollen, wie man das jetzt neudeutsch macht. Und weil sie auch vielleicht verstanden haben, dass das nicht mehr funktioniert, weil es Alternativen gibt. Aber zurück zu dieser kritischen Masse. Warum haben wir im Vorgespräch auch schon uns die Frage gestellt, warum kriegen wir diese Menschen, da spricht jetzt der Aktivist zu Ihnen, eigentlich nicht auf die Straße? Weil nur das nicht gut finden, also die Hetze, auch gegen ganze Volksgruppen, ja, das ist ja gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, wir wissen, wo das endet, nur das nicht gut finden, sich da empören im Netz, das reicht ja nicht. Warum gibt es nicht eine Vereinigung, wo man dann sich in Rammstein trifft oder zu einem Festival geht und sagt, okay, also was machen wir mit diesem Unmut? Warum passiert das nicht?
Es gibt keine Organisation, keine meiner Erkenntnis nach, die sich spezifisch um diese Leute kümmert.
Auch nicht die Rosa-Luxemburg-Stiftung?
Nein, also von der Linkspartei habe ich von Medienpolitik schon seit längerer Zeit gar nichts mehr gehört. Gebe ich die Frage mal zurück. Ich weiß es nicht, ob die Linkspartei eine Medienpolitik hat. Ich kann sagen, dass es zwar die Leute gibt, dass sie aber gar nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen. Also meine beiden guten Kumpels, Bortiger und Klinkhammer, sind solche. Ich kriege Mails en masse, wo sie sagen, schreiben Sie doch darüber mal eine Programmbeschwerde, machen Sie doch mal dieses oder jenes. Ne? So. Also die beiden zum Beispiel beginnen Institution zu werden, erstaunlicherweise. Aber es gibt keinen festen Punkt, keine Gewerkschaft, keine Partei, keine der klassischen Organisationen, die sagt, komm zu mir, wenn du sagst, jetzt ist aber Schluss mit den Fake News. Mhm. Ja. Das ist die Schwäche. Es ist ja auch nicht ganz einfach, an die Adressen ranzukommen. Sie gehen auf die Site der Tagesschau zum Beispiel, andere haben ja Ähnliches, und du kriegst ja nicht deren Namen und deren Adressen raus. Ja? Sonst würde ich sagen, Gott, das schreiben wir jetzt mal an, mit denen treffen wir uns mal alle in Berlin oder sonst wo. Ja. Es wäre dringend an der Zeit. Es kann sein, dass wir das irgendwann mal hinkriegen. Womit haben wir es nicht. Mhm.
Was Sie gerade ansprechen, dass es da nicht eine gibt, hat vielleicht auch damit zu tun, das ist ja, glaube ich, die große Leistung derjenigen, die als, wie auch immer, links auftreten, dass wir so viele Fehlentitäten haben, auf die wir aufgespalten sind, dass man zwischen denen so viel Streit sät. Es gibt keine geschlossene Friedensbewegung, es gibt keine geschlossenen Gewerkschaften, die untereinander haben nichts miteinander zu tun. Da gibt es Sportvereine, das heißt, der größte gemeinsame Nenner überall auf diesem Planeten, nämlich muss man sagen, da gibt es ein paar Leute, die sind wirklich lohnabhängig, sind Lohnsklaven und ein paar, die können aufgrund ihrer Position bestimmen, wer runterfällt und wer eben nicht. Da sieht die große Masse keine Gemeinsamkeiten. Das ist doch auch eine Taktik, ist doch kein Zufall. Und da ist die Tagesschau und andere Personen, die eben nicht bei der Tagesschau arbeiten, sondern in politischen Parteien, das sind doch Erfüllungsgehilfen.
Ein witzig kleinen Schritt zurück. Wir müssen erinnern, dass das, was die Tagesschau inhaltlich macht, ja in nahezu allen anderen Medien wieder vorkommt. Also es ist ja nicht so, als wäre sie alleine. Das macht das ZDF so, das macht die FAZ so, das macht die Bildzeitung so. Das heißt, dem Betrachter steht eine unglaublich kompakte, organisierte, große Koalition der Meinungsmacher. Mhm.
Wie Uwe Krüger sagt, alle einer Meinung.
Ja, so ist es, alle. Ja, so. Das ist ohnehin schon schwer zu durchbrechen. Zudem gibt es den Faktor der Ablenkung auch durch Seriosität. Du denkst, es stimmt alles, es hört sich alles plausibel an. Einerseits. Andererseits braucht das System, sage ich jetzt mal, braucht dringend Feinde und die werden zum Beispiel in der Tagesschau hergestellt. Man kann ganz sicher sein, dass der Russe ein Feind ist. Mhm. Und Feinde helfen immer, um die Herde zusammenzuhalten.
Also stiftet quasi eine Gemeinsamkeit in der Zeit der Orientierungslosigkeit durch ein Überangebot an verschiedenen Wahrheiten. Ja. Hat es ja früher auch nicht gegeben. Lassen Sie uns mal auf das kommt, wie die Tagesschau hergestellt wird. Wenn man davon ausgeht, dass die Tagesschau sich morgens hinsetzt und sagt, was bringen wir denn so tagsüber beobachtet, es ist ja 24-Stunden-Redaktion, aber es gibt ja Primetime-Redaktion, so ist das ja nicht. Sondern das meiste Material, 80%, kommt von Agenturen.
Genau.
Können Sie das mal erklären?
Na gut, das sind Agenturen, die gut daran verdienen, dass sie Nachrichten fischen, zusammenstellen, redigieren, frisieren und es dann auf den Tisch von Redaktionen legen. Das sind sagen wir mal, drei, vier Agenturen weltweit, die das weltweit im Westen, die das Geschäft in der Hand haben.
Die das diese Geschäft machen. Ja.
So, dazu gehört nicht zuletzt die DPA, die Deutsche Presseagentur. Und da ist es wirklich wunderbar erstaunlich oder erfreulich, manchmal zu sehen, wie die Nachricht runterträufelt. Also die Deutsche Presseagentur stellte jüngst eine Russland-Affäre fest, die sozusagen ganz schrecklich für Herrn Trump sein könnte. Wer sich das durchliest und beim mittleren Verstand sagt, das stimmt doch gar nicht. Das ist doch, es stimmt nicht. Es gibt nicht einen Beweis, keine Quelle.
Vermutungen und so sind auch die Formulierungen.
Ja. Der Geheimdienst hat gesagt, ja. Geheimdienst hat gesagt. Ja,
Quellen, die er schützen muss.
Ja, da ist besser, meine Oma hat gesagt. Wirklich, das ist also wahrheitsgerechter. Ja? Ja. So, also ein wirklicher Schrott an Meldung und die wird von der Tagesschau versendet, die wird runtergeträufelt in diverse Blätter, von der FAZ bis Saarbrücker Nachrichten und ist dann die deutsche Meinung. So einfach ist es. Mhm.
Wo sitzt denn die deutsche DPA, also Hauptredaktion in Berlin?
War ich noch nie da, muss ich sagen. Keine Ahnung.
Aber es sind doch tausende Menschen, die da arbeiten.
Ja, ein paar hunderttausend kann man nicht sagen, aber ein paar hundert sind es.
Dann haben wir noch AP.
Ja, wir haben AP, wir haben France Presse und dann erschöpft
Reuters.
Sich Reuters. Da hat sich schon erschöpft. Mhm. Die beherrschen den Markt. Es gibt noch ein paar kleinere, aber die genannten beherrschen den Markt. Und die entscheiden, was auf den Tisch der Redaktionen kommt. Und in den Redaktionen wieder werden diese wunderbaren Meldungen weitergereicht, manchmal noch bearbeitet, vielleicht, wenn du Glück hast, aber nicht
unbedingt. Zeit da ist.
sondern einfach so, einfach schlichtweg ans Publikum, Leserpublikum oder Fernsehpublikum weitergereicht. Und damit war es das.
Es kommt in Ihrem Buch, gibt es wenig Bilder, aber eine Grafik, die ich eben auch sehr übersichtlich finde, das, was Sie gerade beschrieben haben, also die vier großen, nenne ich sie mal, die dem im Westen die Meinung kreieren oder die Wahrheit verkünden. Reuters, ne, Briten, sehr groß, AFP, Franzosen, AP, Amerikaner, die auch schon Druck bekommen haben, damals der Chef, als er abweichende Meldungen brachte, da hat man ihn auch persönlich bedroht, wenn er nicht mit aufhört, wird man ihn persönlich ruinieren. Und die DPA. Das ist so erstaunlich, weil jedes Land, und es gibt ja mehr als vier, jedes Land hat ja eine Nachrichtenagentur. Deutschland ist, was das angeht, hatten wir neulich einen Kollegen, der lange bei ADN war, ist eine ein Sonderland, ist die höchste Dichte von Agenturen weltweit, also für die Größe des Landes. Dann die Amerikaner noch ein Stück früher, aber für die Größe des Landes ist der absolute Wahnsinn. Trotzdem schaffen es immer nur die vier. Ich glaube, Indien hat ja auch mehr als 7 Einwohner. kommt von der Agenturmeldung oder was in Indien, kommt nicht vor bei uns. Wer entscheidet das?
Das entscheidet natürlich die Redaktion.
Aber warum ist Indien nicht wichtig?
Naja, warum ist dem Redakteur Indien nicht wichtig? Indien ist weit weg. Ja? So, ja. Da kennt er sich ja gar nicht aus. Da fängt es schon mal mit an. Ne?
Na, aber Reuters, ich meine, als Briten haben doch da
ziemlich Connection. Ja, aber so genau. Oder zweitens, da könnten ja Meldungen kommen, die ich nicht kontrollieren kann. Das ist auch eine wichtige Frage.
Was verstehen Sie denn darunter, kontrollieren?
Kontrolliert heißt Meldungen, die zum Beispiel in den Konflikt mit China eine klare Position, die Inder und die Chinesen mögen sich nicht. Ja, warum auch immer. Und man kann sicher sein, wenn es da Konflikte gibt, Grenzkonflikte aller Art, dass die indische Nachrichtenagentur eine Haltung hat, die vielleicht den Briten nicht passt.
Mhm. So. Und das will man nicht haben?
Das will man nicht, auf keinen Fall.
Also man möchte auch gar nicht, man möchte so einen Monolithen-Block an Meinung präsentieren. Ja. Aber vor den Agenturen gibt es ja Thinktanks und die NATO wird da erwähnt, die CIA und Elitenzirkel, das alles ist ja sehr stark auch Pentagon finanziert. Das haben wir viele nicht verstanden. Ich möchte mal auf eine Meldung kommen, die immer wieder auch bei uns zitiert wurde, die der damalige Chefredakteur von AP geäußert hat, dass nämlich es 27.000 PR-Berater gibt, die für das Pentagon arbeiten. Ja. Das ist eine Menge Leute.
Ja, eine Menge Leute.
Die sind auch in den Agenturen mit drin.
Ja, sicherlich, aber das sind die Entscheidenden, das sind die Bestimmenden. Ne?
Und die filtern, was überhaupt gemeldet wird?
Selbstverständlich, klar. Auch das.
Das heißt, Sie kontrollieren letztendlich auch, was so ein Flaggschiff wie die Tagesschau in einem der wichtigsten Länder der NATO, Deutschland, überhaupt zur Diskussion steht, überhaupt die Leute überhaupt wissen. Ja. Kann man dann über die Alpha-Journalisten, die das eben mit Glaubwürdigkeit verkaufen, wir haben beide einen Liebling, ich glaube Klaus Kleber, darauf können wir uns einigen.
Echt netter Kerl.
Ja. Kann man dann überhaupt von einem neutralen Markt sprechen? Hat es denn je gegeben? Wecken Sie uns aus einer riesigen Illusion, dass das, was aus den Nachrichten rauskommt, tatsächlich neutral ist, oder soll es uns nachrichten?
Ja, es ist der klassische Nachrichter, also der Henker sozusagen war es im Mittelalter, der Nachrichter hieß so, hieß der Henker. Es ist der Nachrichter, der im Nachhinein entscheidet, was du sehen und lesen darfst oder nicht. Darum geht es im Kern. Und das exekutieren die Agenturen, und das exekutieren deren Gehilfen in den Redaktionen. Auf das Schönste. Ja.
Selbst bei Medien, die wir beide gerne konsumieren, weil die eher vernünftig und neutral und sagen, ach Leute, die kriege ich mal im Dorf lassen wie Telepolis, gibt es Tendenzen, dass man sagt, so klug die sind, wenn es dann darum geht, wie man zum Beispiel mit Russland umgeht, wird da Meinung übernommen, wo ich sage, dafür bist du doch eigentlich zu klug. Was wird da richtig gemacht bei der Tagesschau und bei den anderen Leitmedien, dass das funktioniert? Selbst bei Leuten, die es besser wissen, in dem Fall wollen sie es nicht besser wissen.
Es ist ein hoher Außendruck, also ein Konformitätsdruck. Wenn du in diesem Land aktiv zum Beispiel sagst, so dumm ist der Putin gar nicht, ne? So, bist du ein Outcast. Also ein Putin-Versteher war oder ist wahrscheinlich immer noch, war lange Zeit ein Schimpfwort. Wer das Wort auseinander nimmt, sagt doch, das ist doch gut, wenn ich einen Nachbarn verstehe. Nein, das war ein Schimpfwort. So, und dieser Druck darauf, nicht zu wissen zu wollen, was der andere denkt, sich nicht zu verwenden, das macht die Leute stumm, das macht sie dumm, macht sie klein.
Dieser gemeinsame Nenner, der dann da vermittelt wird und der ja auch angenommen wird, ist ja ein Köder, nach dem auch gebissen wird, nämlich es gibt einen gemeinsamen Feind. Das ist dann der Putin oder das ist der Trump oder der Erdogan oder wer auch immer, der Moslem, immer der. Hat das vielleicht damit zu tun, dass die Leute generell unter so einem Druck stehen, vielleicht wirtschaftlich oder wissen nicht, wie es morgen weitergeht, dass sie sagen, da können sie sich dran festhalten? Hat das was damit zu tun? Das oder ist ihnen einfach langweilig?
Nein, nein, das ist eine große Hilfe im Leben, wenn du weißt, irgendwas ist so, dass es eine Richtung weist. Mhm. Die Millionen, die von Hartz IV leben, wissen nicht, was sie morgen machen, was sie einkaufen können, ob sie mit der öffentlichen Verkehrsmittel fahren, ob sie sich das leisten können. Das ist ganz klar. Die in den Betrieben noch sind und einen Arbeitsplatz haben, sagen, wie lange habe ich denn? Mhm. Ich glaube, es gibt so gut wie keine unbefristeten Verträge mehr. So gut wie keine, ist vielleicht übertrieben, aber kaum noch unbefristete Verträge. So, also die Leute zittern um das bisschen Existenz, das sie haben, und sie wissen, gehe ich außerhalb der Norm, kostet das erstmal Zeit. Aber es kostet mich auch eventuell meinen guten Ruf. Der gute Ruf besteht darin, dass ich immer so bin, wie das in der Tagesschau gerade erzählt wird.
Ja, ja. Oder sonst. Ich bin so individuell wie die anderen.
Ja, genau.
Genau so gleich individuell bin ich.
Ja, so. Mhm.
Also erklärt das, warum es im Grunde genommen keine Rolle spielt, welcher Feind angeboten wird. Nur der angeboten wird, an den hat man sich zu einigen. Auf den, das ist ja. Also jetzt ist ja Trump gerade im Moment.
Ja,
ist ja im Grunde schwer, anti-amerikanisch gegen den amerikanischen Präsidenten zu sein. Also wenn man so gegen Trump, gegen Obama geschrieben hätte, jetzt genügend Gründe gegeben.
Wärst du bei der Tagesschau entlassen worden.
Ja, und jetzt wirst du entlassen, wenn du nicht gehst. Was ist denn da los?
Ja, erster Schritt. Ja, der Feind ist zur Manipulation relativ nützlich. Es ist nicht egal für das System der Manipulation, ist es ziemlich egal, welcher Feind es ist. Aber für diejenigen, die diese Feindbotschaften senden, ist es nicht wichtig. Bei Trump, es gibt schon ein Beispiel, Trump hat den dummen Fehler gemacht, mal sehr kurz, meiner Auffassung auch wirklich nicht ernst gemeint, zu sagen, er will doch mal mit Putin ein Männerwort drehen, die paar Probleme, die kriegen wir schon weg. Und da haben sich natürlich viele Leute gedacht, ach Gott, wenn das jetzt weggeht, diese Bedrohung eines möglichen atomaren Kriegs, eines großen Konfliktes, oh Mann, so, das sollen die aber nicht denken. Die sollen nach wie vor denken, weil der Russe der Feind ist, ist er gefährlich und er bedroht mich unmittelbar. So, und deshalb hat Trump etwas für die Macher dieses Feindbilds völlig Falsches gemacht. Und da ist er halt jetzt mit reingeraten. Pech gehabt, Alter. Hätte ich ihm vorher sagen können.
Mhm. Jemand, der auch schon gesagt hat, mit den Russen muss man reden, das auch schon getan hat und das relativ teuer bezahlt hat, war ein gewisser JFK. Der hat ja auch schon da mal drüben angerufen und hat gesagt, hier Kuba-Krise und so, das kann sehr ungesund enden für alle Beteiligten. Mach mal ein bisschen Entspannungspolitik. Der hat ein anderes Image.
Wenn ich darf, würde ich gerne mal einen deutschen Outcast nennen. Unser aller früherer Überkanzler Helmut Schmidt, der Mann, der weise Mann aus Lockstedt, der Mann, der alles wusste, der in jeder Talkshow saß, der begnadet erschien geradezu.
Atlantikbrücke.
Ja, also ein richtig toller Kerl im Sinne des Systems, der hat mal gewagt, als der Konflikt in der Ukraine hochkam, zu sagen, Kinder, pass mal auf, das ist jetzt nicht ganz schlau. Erstens, wie wir den Russen auf die Füße treten, ist nicht klug. Zweitens entspricht es nicht den Abmachungen im Rahmen der deutschen Einheit. Und es ist einfach gefährlich. Der Mann war am nächsten Tag in keiner Talkshow mehr. Der war eine Unperson. Er wurde nicht mehr zitiert, zum Geburtstag gab es noch eine Laudatio, aber er war eine Unperson. Also leg dich nicht mit den Meinungsmachern an, sonst bist du draußen.
Da sind wir bei einem Knackpunkt. Bisher dachten ja viele, der mächtigste Mann der Welt, der regiert die Welt, das ist der amerikanische Präsident. Jetzt ist es so, dass wir feststellen, selbst der amerikanische Präsident kann es nicht verhindern, dass die Westmedien über ihn rund um die Uhr ausschließlich schlecht berichten. Sie knallen auch ordentlich drauf, dürfen sie gerne machen mit Hohn und Spott, aber wie er aus dem Flugzeug steigt, was seine Frau anhat, ob er einen Hund hat, wenn er keinen hat, welcher Fernseher, ob er wem mal zuerst Eis gegeben hat, alles ist negativ. Wer ist mächtiger als der amerikanische Präsident, dass er es schafft, solch eine Medienberichterstattung zu machen, ohne dass dafür Köpfe rollen? Ich erinnere mich daran, es war doch eine FDP-Politikerin, glaube ich, die damals George W. Bush kritisiert hat. Die
ist das war eine Sozialdemokratin, egal.
Wie hieß sie doch gleich?
Komm nicht drauf, aber eine gute, echte...
Dolberg-Melin?
Ja, Dolberg-Melin.
Genau. Und da war doch dann Schluss erstmal mit Karriere. Und wie ist das möglich, dass heute Schluss mit Karriere ist, wenn man nicht mitbasht? Was ist da los? Wer ist so mächtig, dass er das kann? Was zeigt uns denn diese Krise eigentlich? Also wenn ich morgens das Radio anmache, das mache ich ja noch manchmal wegen der Musik, egal welchen Sender ich einstelle, ich höre das kaum noch morgens, ja. Ich möchte nur eine fremde Stimme mal hören, weil die zu Hause kenne ich schon, aber... Immer auch mit so einem, ja, was der wieder gemacht hat und der Pressechef, ist immer so, man fühlt sich sicher beim Mitbashen, die ganze Zeit, wo ich denke, was ist da? Wie geht das?
Na, auf das Verbrechen von Trump habe ich schon hingewiesen, das ist der Auslöser, aber wer ist es, der das macht? Es gibt natürlich keine einzelne Personen. Es gibt keine feste Formation. Ich möchte bitte einen Schritt zurückgehen dürfen. Direkt vor der Tagesschau gibt es eine Sendung, die nur über Aktien funktioniert.
Börse.
Börse für acht.
Mhm. Börse für acht. Ein Programm, was sich an die Massen richtet.
Ja, keine Sache, keine Sorgen sind mal übertrieben, aber keine 5% in diesem Land hat überhaupt Aktien.
Mhm. Also wir beide haben keine.
Ja, zum Beispiel, damit fängt es ja an. Ja. Ihnen weiß ich nicht so richtig, aber ich jedenfalls habe keine. So, also so, es ist eigentlich ein Null-Zuschauerinteresse, sollte man annehmen. Mhm. Das ist unterhalb jeder Quote, wird aber auf dem teuersten Werbeplatz, den dieser Sender hat, Millionen, Abermillionen wären dazu verdient. Mhm. Ja? Jeden Tag vor die Tagesschau gequetscht. So.
Was kostet da die Minute? Ich glaube 47.000.
Die Dreh. Ja. Je nachdem. Also diese Primetime liegt deutlich eher bei 50. Ja? Ja. So. Also da wird Geld rausgeschmissen, sollte man annehmen. Ne? So, weil die dauert ja Zeit. Ja? So, nein, das zeigt uns deutlich, wem dieser Sender gehört. Denjenigen, die so viel Geld verdienen, dass sie sich eine ganze eigene Sendung für ihren dummen Börsenquatsch kaufen können, obwohl der nachrichtlich nicht mal für die, die mit den Aktien handeln, relevant ist.
Ja. Ja, weil wenn es im Fernsehen kommt, ist der Spaß eh vorbei.
Ja,
wenn es im Fernsehen empfohlen, was man tun lassen soll, dann ist...
Nein, die gucken sich nach die Hongkonger Börse an.
Ja, Beispiel, ja.
Die werden nie,
also die Interessierten schlafen um die Uhrzeit noch.
Ja, es geht also um die Normalos, ja, denen vorgegaukelt wird, das ist wichtig. Ja, aber vor allen Dingen wird klar gesagt, hier ist die Macht. Mhm. Das ist die Macht. Darum geht es. Wir entscheiden, was, wann, warum und wie.
Aber das wird doch sehr subtil gemacht, weil die meisten empfinden das nicht so, sondern die sagen, ja, große Welt, der Börsenparkett, spannend, toll. Wenn ich jetzt welche hätte, wäre es spannend. Ist ja wie so ein bisschen wie Roulette spielen, spannend.
Ja, ich kann es ehrlich gesagt nicht richtig subtil finden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mehrheit der Zuschauer diese Sendung haben will. Aber es gibt eine, ich glaube, bei einer Quote liegt so bei 1% etwa. So. Und ja, das funktioniert, aber es funktioniert wirklich nur als ideologischer Punkt. Und ich glaube, es hat nicht mal einen richtigen Unterhaltungswert.
Also. Ich möchte noch mal auf die Zulieferer kommen, die Tagesschau erstmal hauptmäßig beliefern. Und aus diesen Meldungen wird dann über 80% der Tagesschau zusammengebaut. Also die großen Agenturen, Reuters, AP, AP, DPA, alles ja private Unternehmen, die Geld verdienen müssen und deswegen auch Informationen verkaufen, die andere ihnen liefern. Wenn du die verkaufst, kriegst du auch, dann kostet ja Geld, muss man sagen. Diese Netze, die ja haben ja viele Mitarbeiter global, das kostet ja viel Geld. Ja. Dann haben wir die Leitmedien, über die das transportiert wird. Also wir kriegen solche Meldungen nicht. Wenn wir solche Meldungen transportieren wollten, müssten wir bezahlen. Wollen wir gar nicht. Da gibt es die Alpha-Journalisten, die mit der Glaubwürdigkeit, da haben wir zum Beispiel ihre Freundin Anne Will.
Das ist eine echte Freundin von mir.
Ja, aus Berlin. Mhm. Dann haben wir vom ZDF, wer ist da?
Na, Kleber.
Kleber, genau. Aber die Dame, die da auch eine eigene Sendung hat, nach ihr benannt.
Ich
gucke es nicht mehr. Die Frisur kenne ich noch, ja. Dann gibt es Maischberger, Lanz. Das sind so die Leute, die das, genau, Jörg Schönbohm und so. Das sind die Leute, die das machen. Aber es gibt ja noch andere Quellen, die auch noch genutzt werden. Bei Ihnen bin ich immer wieder darauf gestoßen, auf die Einmannquelle, die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die immer jetzt gerade im Syrien-Konflikt permanent zitiert wird. Da denkt man, syrische Beobachtungsstelle, das müssen ganz viele Menschen sein. Ja, ja. Wie viele Menschen sind das?
Exakt einer. Und ich glaube, er hat noch eine Frau und eine Tochter. Ich kann es nicht ganz genau sagen, aber er ist eigentlich der Einzige.
Der dann in London in der kleinen Reihenhaus sitzt. Und von dort aus meldet. Und dann Aleppo Media Center. Was ist das?
Auch ein Fake. Gegner des syrischen Präsidenten und man mag sich und man wird wahrscheinlich von der CIA finanziert und ja.
So. Da sind wir bei Fake News. Es gibt ja Fake News, die im großen Stil von Oligarchen gemacht werden. George Soros ist da ein ganz starker Mann, aber es gibt ja auch staatliche Fake News. Kann denn ein Tagesschau-Redakteur das überhaupt noch unterscheiden? Bei dem Zeitdruck, das Produkt muss ja fertig werden. Kann er das? Er müsste doch erstmal recherchieren, die Quelle. Da ist er doch tagelang beschäftigt, bis er rausbekommt. Kann er das überhaupt? Sie verlangen.
Das schafft er natürlich so nicht. Aber ich will ihn nicht freisprechen. Weil statt der Fake News hat die Tagesschau schon seit Jahr und Tag die Zero News eingeführt. Die Nullnachricht.
Was ist das?
Die Nullnachricht ist, es passiert etwas Wesentliches auf der Welt. Und man berichtet es einfach nicht. Ich erinnere an diese berühmten Prominenten, ne, die sich während des Ukraine-Konflikts gewarnt haben vor einem Krieg mit Russland, die taucht einfach nicht auf.
Man berichtet auch nicht über den permanenten Krieg Saudi-Arabiens in Jemen. Gibt es nicht.
gibt es nicht. Man berichtet auch nicht darüber, dass Saudi-Arabien einer der wesentlichen Finanziers des sogenannten Rebellen ist.
Ja. Ja,
so. Das gilt auch für Katar. Katar hat im Moment ein paar Probleme. Aber Katar hat die Hälfte der Opposition des syrischen Bürgerkriegs finanziert.
Mhm. Aber Katar hat ja auch 17% von Volkswagen.
Ja, zum Beispiel erstens das. Und zweitens richten sie doch freundlicherweise die Fußball-Weltmeisterschaft aus. Das muss ein guter sein, der Herr Katar. Mhm. Ja? So. Also,
wie sind denn eigentlich, wenn Sie davon reden, wie sind denn da eigentlich die Rechte der Minderheiten, der Homosexuellen in Katar während der Fußball-WM? Wird es da händchenhaltende Männer geben? Was glauben Sie, wie läuft das?
Ja, das ist ja ein verzweifeltes Lachen, weil wenn irgendjemand missliebig ist, dann ist er homophob. Dann wird er für homophob erklärt. Mhm. Also Putin ist mit Sicherheit im Bild der deutschen Öffentlichkeit homophob. Aber wenn es wirklich ernsthaft ist, wenn es den Kopf kosten kann, das Schwulsein, ja. Peitschenhiebe, wie in Katar, wie in Saudi-Arabien und einigen anderen dieser wunderbaren Emirate, dann taucht das nicht auf. Das ist die No-News, das ist die Zero-News, mit der die Tagesschau gerne wunderbar lebt. Mhm.
Lassen Sie uns auf das Wording kommen. Es gibt ja so einen Satzkasten mit Wortbausteinen und Worthülsen, wie dann Begriffe umgedeutet werden. Also Rebell. Was ist ein Rebell oder ein moderater Rebell? Was ist das?
Ja, das denkst du, man muss ja irgendwie Robin Hood wieder unterwegs sein. Das war ein Rebell.
Ja, oder Che Guevara kann man
ja,
auch mal
ja, für solche, die solche Leute. Ja. Ja, dass es in diesem konkreten Fall sehr häufig Terroristen waren, Kopfabschneider aller Art, existierte einfach nicht. Mhm. Wurde nie zugegeben, bis heute nicht.
Es hat also dieses Image, ein Rebell ist jemand, der sich zu Recht gegen eine Tyrannei wehrt.
Ja, ja, natürlich, klar.
Okay.
Ja.
Was sind denn Aktivisten, wenn die Tagesschau von Aktivisten spricht?
Na, Aktivisten musst du gucken, wo sie gerade sind. Das können ähnliche Rebellen sein, also Terroristen sein. Es kann aber auch, wie in der Ukraine, waren es auch einfach nur Nazis. Nazis, ja. Die der Auffassung waren, man muss die Russen verhauen. Ja? So, mhm. Das reicht, um Aktivist zu sein. Aktivist ist ein, generell, weil er ja was tut, irgendwie ein guter Mensch anscheinend, im ja. Auge des Tagesschau-Redakteurs.
Kommt drauf an, was er tut.
Ja, ja, klar.
Also wenn ich als Aktivist arbeite, bin ich subversiv, schwierig.
Das finde ich auch.
Aber wenn ein Aktivist mit SS auf dem Stahlhelm
okay.
durch Kiew rennt und sich für die Menschenrechte einsetzt, angeblich, dann wird das auch beim ZDF im Wort und Bild gezeigt und natürlich bei der Tagesschau. Okay. Luftschläge.
Ja, ja, Luftschläge.
Ist das so wie Luftgitarre?
Naja, das ist so, irgendjemand schlägt in die Luft, das ist ja, wie wir alle wissen, völlig harmlos. Die Luft ist schmerzunempfindlich. Ja. Mhm. Dass es sich um blutiges Fleisch handelt im Ergebnis von Bombenattentaten, dass es sich handelt um regierungsamtliches Morden. Das taucht natürlich bei dem schönen Begriff Luftschläge einfach drunter weg.
Da stoße ich mal auf den Krieg, der vergessen wurde, nämlich in Libyen. Dort haben wir das Land befreit von dem Tyrannen und jetzt sind es blühende Landschaften. Das ist natürlich anders, weil dieses Land wurde von dem auch Tyrannen, aber eben nicht nur Tyrannen, zusammengehalten. Jetzt ist es zerfallen in lauter Stämme. Vielleicht dieses kreative Chaos, von dem Condoleezza Rice damals gesprochen hat. Also ich glaube ja nicht an Zufall, ist auch keiner. 200.000 Tote, die da weggebombt wurden. Was ist denn damit? Wie wird das denn verkauft bei der Tagesschau?
Die sind nachrichtlich beerdigt. Es gab in einem Jahresrückblick gab es mal eine Überlegung zu Libyen, die lautete etwa so, naja, da musste man rein, damit Gaddafi abgelöst werden konnte. Und das war auch erfolgreich. So, das ist, ich verdichte ein wenig, aber nur ein wenig. Das war in einem der Jahresrückblicke eindeutig gemacht. Als Opfer gibt es diese vielen Toten in Libyen nicht mehr. Verursacher gibt es offensichtlich auch keine.
Das ist das große Interessante. Es gibt nie Verursacher.
Nein, nein. Also alles das, was Journalismus ausmacht, zu fragen, wem nützt das denn eigentlich?
Ja.
Wer hat es angefangen?
Ja.
Wer hat warum gewonnen?
Ja. Was ist die Ursache überhaupt?
Ja, was ist die Ursache? Ja. Das interessiert überhaupt nicht. Ich habe mir damals erlaubt, mit meiner kleinen Website zu sagen, sag mal, ist euch schon mal aufgefallen, dass, also als diese berühmten Aktivisten, Rebellen gegen Gaddafi unterwegs waren, dass die alte Flagge des Königreich Libyens trugen. Das Königreich Libyen, das war das finste Herz des Islams in Libyen selbst. Eine reaktionäre Bande, durchaus vergleichbar mit den Fürsten aus Saudi-Arabien.
Aber gute Connections in den Westen.
Ja, aber super, weil die saßen auf Öl ohne Ende. So einer hat immer gute Connections in den Westen. Ja. Ja. Die haben den Amerikanern die Lizenzen übrigens damals verschafft, solange bis dann Gaddafi kam.
Bei Ihnen klingt das immer so negativ.
Was denn jetzt?
Naja, das Verschaffen.
Naja, verstanden. Ich meine, dafür bezahlt man immer. Die Bevölkerung zum Beispiel, bis Gaddafi dann kam, damit, dass sie keinen gerechten Preis für ihr Öl bekommt.
Mhm.
Ja? Andere auch mit einem Krieg. Das ist das Verschaffen. Das ist ein Preis, den andere zahlen und andere wiederum, die sich was in die Tasche stecken, das damalige Königshaus, wie das heutige in Saudi-Arabien, wird natürlich schwer reich bei solchen Deals. Das ist doch klar. Mhm. Ja? Du klaust deinem Volk Öl oder Gas, verscherbelst es an große Konzerne, wirst schwer reich dabei und deine Leute dürfen nicht mal schwul sein. Ich verkürze jetzt, aber das ist es doch.
Wenn Sie das so beschreiben, dann denke ich natürlich spontan 53 Iran, Mossadegh. Man kann ihn auch Mossadegh nennen, aussprechen, aber er heißt Mossadegh. CIA und MI6 haben damals weggeputscht und das passiert eben, wenn man sagt, das, was wir bisher hatten, Schah, ist ja alles super, aber wir wollen demokratisch es versuchen erstmal. Ja. Und wir wollen eigentlich die Bodenschätze, die dem Land gehört, der Bevölkerung zukommen lassen. Dann sind sie weg vom Fenster. Und jemand, der darüber spricht, übrigens sehr interessant und sehr gut, muss ich sagen, ich habe Michael Lüders, der wird ja auch abserviert. Da sind wir auch bei den Personen, die die Länder bereisen und von daher unvoreingenommen darüber berichten können, weil sie sagen, ich bin vor Ort. Dem wird immer vorgeworfen, ihr seid zu dicht dran. Also ihr seid ja, wer so dicht dran ist,
der kann ja nicht.
Der ist ja, sondern vom Flugzeugträger aus oder so. Ja. Da haben wir, also nehmen wir auch, Lüders ist da ein guter Mann, auch neulich bei Anne Will, großartig. Krone Schmalz, Leukefeld und nicht zuletzt Schollatur.
Ruckzuck gibt es für die auch ein wunderbares Wording, das heißt Verschwörungstheoretiker.
Ja.
Ja, also mal abgesehen davon, dass es Verschwörungen gibt, also gibt es auch Theoretiker, aber das Etikett Verschwörungstheoretiker ist was Geheimnisvolles. Da ist ein böser Mensch, der sich ausdenkt, dass der arme CIA in den Sturz von Mossadegh in diesem Fall verwickelt gewesen ist. Das ist Quatsch, das ist passiert, das ist belegbar.
Ja. Ja. Das wird sogar zugegeben.
Ja, natürlich, inzwischen ja.
Selbst also, Obama sagt, wir haben da einen Fehler gemacht.
Ja, damals. Ja. Heute natürlich nicht. Heute schickten wir, zu seiner Amtszeit noch, schicken wir Drohnen quer durch die Welt und wen es trifft, der hat Pech gehabt. Das ist natürlich kein Fehler, sondern wie heißt das schöne andere?
Kollateralschaden.
Kollateralschaden, sehr richtig.
Mhm. Herr Gellermann, ich nehmen Nachrichten ja auch auf, aber ich nehme die nicht mehr persönlich. Das hat mir mein Psychoanalytiker geraten, weil sonst kriegst du einfach einen Herzinfarkt oder so oder ein Magenproblem. Aber was mich doch dann sehr geärgert hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, und ich trinke keinen Alkohol, ich muss es ja irgendwie anders kompensieren. Mhm. Wir hatten vor ein paar Tagen hier den Kirchentag. Mhm. Auch in Berlin waren da zahlreiche Veranstaltungen und hier einen Steinwurf entfernt, wir sind ja im Regierungsviertel, ist ja auch der ehemalige Todesstreifen und da, wo die Mauer damals aufgemacht wurde. Und da ist ja auch die Kirche. Mhm. So, und die Kirche hatte ja in der ehemaligen DDR eben auch die Aufgabe, den Widerstand zu organisieren gegen Dinge, die absolut nicht in Ordnung waren in der DDR. Mhm. Man muss sagen, es gab auch Dinge, die in Ordnung waren. Es ist nicht alles nur schlecht gewesen, sondern es gab auch Dinge, die in Ordnung waren. Und da wurde dann der Barack Obama eingeladen. So, und der wurde bejubelt. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie das eigentlich möglich ist. Da kam der Stargast, man sprach dann auch über Krieg. Und er sagte, ja, Drohnen, da wurde auch drauf angesprochen, die seien nicht das Problem, der Krieg an sich sei das Problem.
Ja, so ist es.
Wieso wird so etwas ausgerechnet auf dem Todesstreifen von der evangelischen Kirche beklatscht? Sind die Gehirn gewaschen oder sind, ich bin hier im Umfeld, wenn jetzt noch George Clooney kommt, was ist da los?
Naja, das ist schon ein Fanproblem. Obama hat Fans in Deutschland jede Menge. Er war ja auch zu Beginn tatsächlich eine Hoffnung. Der erste farbige Präsident der USA. Ich habe mich persönlich gefreut. Ich dachte, Mensch, ein farbiger ist mal eine Abwechslung im besten Sinne des Wortes. Und vielleicht, wer weiß, so. Und seit der Zeit hat Obama die Fans nicht verloren, vor allen Dingen nicht in den Medien. Er wird dort ja zum Heiligen stilisiert. Aber man konnte in diesen Tagen beobachten, wie schnell du zum Heiligen durch die Medien gemacht wirst, an einem gewissen, Helmut Kohl. Helmut Kohl, wir hatten die Helmut Kohl-Festspiele gerade, er musste nur sterben und mit seinem Todestag wurde er zum Heiligen erklärt. Mhm. Es stimmt fast nichts, was man dort gehört hat. Weder hat er die deutsche Einheit hergestellt, noch war er ein guter Europäer. Also alles, was über ihn erzählt wurde, stimmte nicht, aber es wurde mit einer Beharrlichkeit und Konsequenz erzählt, dass es dann funktioniert. So kommt es auch zu Obama und Mann.
Das finde ich interessant, weil das passt insofern sehr gut zum Thema. Helmut Kohl war derjenige, der ja dann als Alternative zu ARD und ZDF das Privatfernsehen auf den Weg gebracht hat. 84 war das, glaube ich. 82, glaube ich, ging das los und 84.
Ja, genau.
Und man hat sich dann erhofft, mehr Vielfalt und die gibt es ja auch, aber ist sehr trivial geworden. Nicht alles, was im Privatfernsehen läuft, ist schlecht. Es gibt auch gute Sachen, aber wenn man sich überlegt, wenn man mal so durchschnittlich einschaltet, muss man der ARD und ZDF noch sagen, also die Quote der Komplettverblödung, da ist man, glaube ich, eher bei ARD, bei ZDF, RTL, Super RTL, Sat.1, ist man, glaube ich, eher fündig. Aber wenn Sie sagen, nichts stimmt davon. Ich erinnere mich daran, dass als Kohl noch im Amt war, diese Medien auf ihn permanent eingeschlagen haben, wie heute auf Trump. Der war ja nicht gern gesehen, der hatte Riesenprobleme mit den Medien. Das müssen Sie auch sagen. Also Kohl wurde als Birne, wurde lächerlich gemacht und er hatte ja auch Probleme mit der Presse. Aber wenn Sie jetzt mal sagen, der war kein guter Europäer, ist Angela Merkel eine bessere Europäerin?
Ja, natürlich nicht. Außerdem ist sie die Tochter, zwar nicht die biologische, aber die faktische Tochter von Kohl. Sie setzt sein Konzept. Ich weiß nicht, ich habe nichts gehört, aber alles, was ich mache, ist gut. Das setzt sie nahtlos fort. Mhm. Auch und gerade in der Europäischen Union. Aber ich bestreite, dass Kohl damals wirklich populär war. Also das ist Quatsch, dass er von den Medien scharf in die Zange genommen worden ist.
Er wurde ja schon ganz schön attackiert.
Naja, aber gegen Ende, also der Mann hat x Amtszeiten, der hätte sich nicht gegen die Medien halten können. Er hat die x Amtszeiten durchgestanden und ist sozusagen jetzt nochmal zu einer Wiederauferstehung gekommen. Das würde ich behaupten.
Lassen Sie auf die positiven Seiten von Helmut Kohl, weil über Tode soll man jetzt nicht schlecht reden. Okay, also er hat das Land sehr lange regiert. Ja. Während seiner Amtszeit hat sich die Wiedervereinigung ereignet. Er hat da auch schlecht mitgesungen. Aber wenn Sie sagen, er ist kein Europäer, er hat auch dafür gesorgt, dass der Euro eingeführt wurde. Wahrscheinlich in gutem Glauben, dass das Gutes bei rauskommt. Es hat jetzt nicht funktioniert. Aber, das müssen Sie ihm wirklich zugestehen, Helmut Kohl hätte diese aktuelle Russlandpolitik auf gar keinen Fall mitgemacht.
Das sehe ich ähnlich.
Das ist doch gut.
Das sehe ich ähnlich. Das wäre gut gewesen. Aber ich erinnere, er war nicht bei denen, die den Aufruf zum Ukraine-Konflikt unterzeichnet haben.
Vielleicht war er einfach zu alt.
Kann sein. Ich halte es spekulativ. Letztlich war auch Helmut Kohl in seiner kompletten Amtszeit weisungsgebunden. Und die Weisungen kommen nun mal eben aus den USA.
Gut, aber Herr Gelawern, was soll denn ein amerikanischer, was soll ein deutscher Bundeskanzler denn tun? Die Top-Position in Deutschland, das behaupte ich jetzt mal, wir können mich da korrigieren, wenn ich glaube, dass ich falsch liege, können Sie nicht besetzen, ohne dass Sie das Go nicht aus Washington haben.
Selbstverständlich.
Also das und wenn das doch mal passieren sollte, dann
war es das.
Oder wenn jemand durchrutscht und plötzlich denkt, er könnte seine Meinung ändern,
war so oder so.
Dann wird er demontiert, ganz einfach. Ja, aber lassen Sie uns trotzdem bei, es hat sich doch was geändert zwischen, wie Deutschland regiert wird und welche Haltung Deutschland gegenüber Russland einnimmt und dem Mittleren Osten einnimmt zwischen Kohl und Angela Merkel. Da war doch Kohl noch besser. Ich meine, ich wundere mich selber, dass ich das sage, aber und ich war damals kein Kohl-Fan. Aber mit Abstand betrachtet muss ich sagen, als ich den Medien noch stärker geglaubt habe, ich bin ja damals noch in den Laden gegangen, habe noch Geld ausgegeben für den Spiegel, das ist mir schon sehr lange nicht mehr passiert. Mhm. Ja? Aber da habe ich nur negativ über Helmut Kohl gelesen, ja, über diese ganze Ära und das ganze Umfeld. Mhm. Im Nachhinein muss ich betrachten, da haben die mich auch bekommen. Ich war damals auch noch unkritischer. Ich dachte auch, die Taz wäre ein linkes Medium.
Ja, interessante These. Ja, zurück zu Kohl und der veränderten Lage. Also die erste Lage, die sich verändert hat, vor Russland gab es die Sowjetunion, das war eine ernstzunehmende Macht, mit der spielte man nicht. Die Kohls Nachfolger glauben offenkundig, man kann mit den Russen spielen. Sie riskieren es einfach, sie verschieben die NATO immer weiter, bald sind sie in den Vororten von Moskau. Mhm. Also das ist ein Spiel, also ein gefährliches, und zwar für uns, wir sitzen ja nah dran an diesem Konfliktherd. Mhm. Ein gefährliches, dummes, ärgerliches Spiel. Zu solchen Spiel hätte Kohl damals einfach auch zu viel Angst gehabt.
Er hat aber auch einen Bruder im Krieg verloren. Ich glaube, das war der persönliche. Er weiß, was Krieg bedeutet.
Kann sein, dass das eine Rolle spielt, aber es hat nicht gereicht, zum Beispiel, um ernsthaft öffentlich vor diesem gefährlichen Spiel in der Ukraine zu warnen. Mhm.
Man muss Ihnen jetzt hier insofern recht geben, er war auch nicht derjenige, der damals, was Jugoslawien anging, dafür gesorgt hat, dass dieser Laden nicht auseinandergenommen wird.
Nein, im Gegenteil, es war genau umgekehrt. Die Regierung Kohl war es, mit Genscher natürlich an der Spitze. Hat damals dafür gesorgt, dass vorschnell und ohne ernstzunehmenden Grund Kroatien und Slowenien anerkannt worden sind. In einem beginnenden Bürgerkrieg hat sich die deutsche Regierung auf eine Seite, nämlich auf die antiserbische, geschlagen. Antiserbisch heißt im Rückblick übrigens auch antirussisch, muss man auch
sagen. Ja, da gibt es eine Connection,
das ist richtig. Es gibt lange Linien. Also Kohl ist nicht der Friedensfürst, als der gern betrachtet wird.
Auch gut, aber jetzt vergleichen Sie doch mal dann die Nachfolgeregierung Schröder-Fischer, die dann angefangen haben, nach 45 wieder vereinigt den ersten völkerrechtswidrigen Krieg zu führen. Und wir sind jetzt, glaube ich, im dritten und wir sind an nur Standorten und wir haben jetzt Frau von der Leyen. Dagegen war doch die Zeit Kohl großartig.
Tatsächlich, also war eine seltene schöne Friedensperiode in Deutschland. Aber bitte erinnern, es gab die Bipolarität der Welt. Die beiden Mächte standen sich mit Atomwaffen gegenüber und sie haben da für einen gewissen, nicht dollen Frieden gesorgt. Erstens, zweitens, anfänglich sah es doch so aus, als ob die Russen alles herschenken. Es war doch bei Jelzin, ich nenne ihn immer Folgesowski mit Vornamen.
Ja, Wodka-Container.
Ja, genau. Da war es doch so, was brauchst du noch für einen Betrieb bei uns? Ihr habt unser Erdöl, unser Gas noch nicht komplett, kriegst du. Mhm. Ja, so. Solange er verschenkt wurde, ging alles. Das hat aufgehört mit Putin, diese Verschenkerei. Und seit dem Stopp der Verschenkerei fängt auch an, das Russlandbild zu kippen. Jetzt sind sie wieder böse.
Mhm. Interessant, weil Sie Jelzin angesprochen haben, dass es Jelzin überhaupt ins Amt geschafft hat. Das ging ja nur mit amerikanischer Wahlkampfhilfe. Das Wahlkampfteam von Clinton kam damals und hat geholfen im großen Stil. Und dieselben Leute sind später nach Deutschland gekommen und haben dann Rot-Grün an die Macht gebracht. Vorher gab es ja einen Gegenbesuch. So viel zum Thema Wahlkampfhilfe Putin-Russland, wo ich sage, da sprechen die Richtigen. Aber bleiben wir genau bei dieser Geschichte und zurück zur Tagesschau. Jugoslawien. Damals konnte man wirklich merken, dass die Tagesschau eine imperiale Kriegsberichterstattung fördert und Partner von kriegsführenden Parteien war. Das wurde, ich sag nur Hufeisenplan, ethnische Säuberung, UÇK, da wurde alles, da wurde gelogen, dass sich die Balken biegen. Wiede Wimmer hat das damals ja auch schon angemahnt und hat Ärger bekommen im eigenen Laden in der Fraktion. Aber das ist ja etwas, da fiel es wirklich dem Letzten auf, hier stimmt irgendwas nicht. Hier wird von einem deutschen Flaggschiff der Nachrichten, dem Faktor Tagesschau, massiv Kriegspropaganda betrieben. Hat sich das gesteigert in den letzten Jahren? Oder ist es nur uns aufgefallen, dass das immer schon so war?
Erstmal einen witzig kleinen Schritt zurück. Die Hamburger Kollegen, also die Tagesschau wird in Hamburg produziert, wussten natürlich sehr genau auch aus ihren Kneipen, dass die UÇK im Kern, im harten Kern, aus Hamburger Zuhältern bestand. So. Und das, spätestens das hätte sie misstrauisch machen müssen, nachfragen lassen. Hat sie nicht. Also, die Linie zieht sich bis heute, es ist schlimmer geworden, es gibt keinen Krieg mehr, in dem die Tagesschau nicht Partei ergreift, sei es durch Verschweigen. Der Krieg in Jemen wird außerordentlich tief gehängt, das ist das, die Verschweigeseite, die Zero News, oder sei es durch offene Parteinahme für diese oder jene Partei.
In diesem Medium Tagesschau möchte ich mal zum Wording zurückkommen, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Die Worte, die man benutzt, verharmlosen, schläfern ein. Afghanistan ist ja immer noch eine Mission, glaube ich. Es ist kein Krieg.
Nein, natürlich.
Es ist nach wie vor kein Krieg. Wie würden Sie das bezeichnen, was wir, die Bundeswehr, Deutschland, alles natürlich steuerfinanziert, was wir dort tun? Was ist das?
Wir unterstützen eine der Kriegsparteien gegen die andere oder gegen andere Kriegsparteien. Wir mischen uns imperial in ein anderes Land ein. Also es geht gegen jedes Völkerrecht, alles was so. Und das wird ja nicht mal ansatzweise erwähnt. Ich bitte um Nachsicht, wenn ich ein Wording von heute der Tagesschau hier zitiere, bei
Ihnen
zitieren möchte. Also ich gucke heute rein auf die Website der Tagesschau. Sie wissen, dass die US-Regierung ein syrisches Flugzeug über Raqqa abgeschossen hat. Völkerrechtswidrig, die dürfen nicht da sein, sie dürfen vor allen Dingen nicht da eingreifen, sie dürfen auch keine fremden Flugzeuge abschießen. Aber daraus macht die Tagesschau heute das hier. Pentagon bemüht sich um Deeskalation. Das suggeriert natürlich, die sind gut, die sind echt nett. Die mühen sich auch noch. So. Und die Subline heißt, Russland droht USA mit Angriff auf Syrien. So. Also wieder verhält sich die Tagesschau, wie man sich als Journalist nicht.
Das ist Propaganda.
Das ist Propaganda, das ist die gute Kurzfassung. Ja,
so ist das. Diese Propaganda ist für jeden klar zu erkennen, was die Krim-Berichterstattung angeht. Sie weisen in Ihrem Buch darauf hin, die Krim hat 1991, schon kurz nach dem Zerlegen der Sowjetunion, versucht, unabhängig zu werden. So, es gab ein Referendum. 93% haben sich damals für eine unabhängige Krim ausgesprochen, war ja damals auch verschenkt worden von
Khrushchev.
Und das heißt, was wir jetzt neulich erlebt haben, wo eben, ich weiß nicht, wie viel Prozent sich an der Wahl beteiligt haben, an das Wahlergebnis von Trump, Angela Merkel, da haben sich die meisten, ich war ja neulich erst auf der Krim, der gesagt, okay, wir wollen nicht mehr zu einer Ukraine gehören, die faschistisch regiert wird. Das war ja der Auslöser, hört ihr auch nicht. Dieses, was war denn zuerst? Also Ursache und Wirkung, das wird hier praktisch immer verdreht. Das macht die Tagesschau ja auch sehr richtig. Also wir reden ja zum Beispiel ständig über Flüchtlinge. Wir reden nie über, vor was die flüchten. Wir reden nie über Fluchtursachen. Wie macht es die Tagesschau? Ich meine, die Redakteure dort können doch nicht alle vollkommen bescheuert sein.
Sind sie nicht, aber sie sind einem hohen Karrieredruck ausgesetzt. Ich denke, da funktioniert die Schere im Kopf. Sie wissen ganz genau, dass sie, wenn sie bestimmte Sachen bringen oder falsch bringen, das war es dann mit dem Job. Jedenfalls mit dem Aufstieg. Das ist ganz, ganz sicher. Da gibt es auch Beispiele. Aber es gibt natürlich auch Redakteure, die glauben den Quatsch selber, den sie senden. Das gibt es. Also dieses Land hat kein sehr hohes Bildungsniveau in politischen und historischen Fragen.
Und wie kann das denn sein? Ich meine, gerade in den Medien, muss man doch, das ist doch, ich meine, wenn man sagt, in Deutschland gibt es keine Affinität für Autos, dann würde ich sagen, wieso, Heinrich Blickmann, ist doch ein Autoland. Aber wenn Sie sagen, es gibt da kein Bewusstsein für historische, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber die können doch nicht bei der Tagesschau sitzen.
Na, gerade da sind sie am nützlichsten. Also es gibt in Deutschland eine, und zwar aus der Zeit der Zweiteilung der Welt, ein festes Raster, das sagt, die Russen sind ohnehin alle Kommunisten, sind schreckliche Menschen. Das hat man sozusagen noch aus dem Krieg mit Russland rüber gerettet und penetriert es. Und das steht einfach fest. Man wird in Deutschland im Normalfall nicht groß, ohne zu wissen, dass der Russe böse ist. Das ist geblieben.
Und es ist also wie Schwerkraft.
Die kann man
nicht hinterfragen. Schwerkraft ist da.
Es verlangt eine gewisse intellektuelle Anstrengung, das zu entblättern.
Ist das wirklich so?
Ja. Hinzu kommt, ich will doch an einen Punkt erinnern, wenn wir die Russen, sage ich jetzt auch mal etwas lax, so behandeln würden wie die Israelis, die sich als Vertreter auch der ermordeten Juden, der von Deutschen ermordeten Juden, ja begreifen, zu Recht, zu Unrecht, mir scheißegal. Ja. So, die sind von Beginn an mit Geld zugeschmissen worden. Ich habe das damals gut gefunden. Ich finde, eine Form, wie man dieses ekelhafte Unrecht, diesen Mord irgendwie versuchen kann auszugleichen, hieß ja auch, es sei sowas wie ein Ausgleich. So.
Kann man nicht wirklich ausgleichen.
Nein, kann man nicht natürlich, es geht nie im Leben. Aber wenn Sie jetzt, ich habe vergessen, wie viele Millionen tote Russen auf unserer Rechnung sind, wenn man denen vergleichbare Finanzen rüberschieben müsste, na, liebe Eltern, da werden die Russen auch reich und wir werden arm.
Die Kollegen bei der Tagesschau können ja jetzt nicht so benebelt sein, dass sie nicht erkennen, dass sie hier quasi einen Konflikt, der von den üblichen verdächtigen Eliten, die sehr stark im militärisch-industriellen Komplex verhaftet sind, wenn sie den weiter anschieben, dass sie selbst dabei auch hops gehen. Weil ich glaube, nach Napoleon und Adolf Hitler wird der Russe, sage ich jetzt auch mal, wenn der noch einmal attackiert werden würde mit einer sich ausdehnenden NATO, die das ja tut, NATO-Osterweiterung, die ja alles bricht als Belohnung für die Wiedervereinigung, dann sind sie, was die konventionelle Bewaffnung angeht, natürlich unterlegen und werden zu taktischen Waffen greifen müssen. Da bleibt kein Stein auf dem anderen. Und ich glaube auch, dass die Russen das dann tun werden. Dafür hätte ich sogar Verständnis, weil dann würde es ihnen reichen, statt überrollt zu werden. Ich meine, das kann doch den Kollegen bei der Tagesschau, ARD und ZDF nicht in Gang sein, dass es auf der anderen Seite ein Potenzial gibt, was zwar nuklear nicht mithalten kann mit den Amerikanern, aber zum Weltuntergang reicht es auch allein.
Warum spielen Leute Lotto? Wohl wissend, dass sie nie gewinnen werden.
Aber es ist nicht gefährlich.
Ja, aber hier ist ein ähnliches Spiel. Hier wird ein ganz gefährliches Lotto gespielt. Ich könnte ja sagen, ich bin nicht dabei. Aber solange ich nicht dabei bin, verhalte ich mich systemkonform.
Glauben Sie wirklich, dass es Menschen gibt, die Tagesschau produzieren oder die Tagesschau gucken, die, wenn es um einen Konflikt gegen Russland geht, denken, sie sind nicht dabei?
Sie blenden sich aus. Sie blenden sich
wie geht
aus.
Das?
Ich sitze ja nicht in derselben Situation, ja. Ich blende ja nichts aus, aber die blenden es aus und hoffen, es wird sie nicht treffen. Das ist ein allgemein menschliches Syndrom, das so, warum gucken Sie...
Man berichtet neutral über einen nuklearen Weltkrieg.
Ja, werden Sie dann vielleicht tun.
Geht dann in die Schweiz oder so.
Wenn da noch was steht, genug steht. Also, nein, ich glaube, Sie wollen nicht so weit denken. Sie blockieren bis auf ein paar reale Verbrecher, die für Geld diese Lügen auch produzieren, die es selbstverständlich auch bei der Tagesschau gibt, die für Geld wegsehen, halte ich die Mehrheit der Kollegen der Tagesschau für solche, die einfach wie die Kinder glauben, wenn sie die Hände auf die Augen legen, dass sie nicht zu finden sind.
Ich erinnere mich an den einen oder anderen Korrespondentin, die ich auch bei der Tagesschau in vielen Jahren immer wieder gesehen habe, auch den Spin-Off-Produkten hier zum Beispiel aktuell oder vor allem die Tagesthemen habe ich sehr gerne damals noch gesehen mit Joachim Friedrichs, die doch etwas hatten wie eine Vernunft, sage ich mal. Krone Schmalz fällt mir da spontan ein, ja, oder auch Schollatour. Das waren Leute, wo ich sage, okay, denen glaube ich, weil die macht das die Sache auch persönlich. Für die sind das keine abstrakten Subjekte, über die sie reden, sondern das sind Menschen. Die sind ja ausgeschieden worden, sage ich mal, nachdem sie gesagt haben, einen Blick, das passt jetzt nicht mit dem zusammen, warum ich hier überhaupt arbeite, und sind durch neue Personen ersetzt worden, die in ihrem Buch ja auch vorkommen. Wie diese neue Generation von Karrieristen, viele Frauen übrigens darunter, was ist an denen anders?
Na, sie sind in diesem Land groß geworden, das schon an ihnen rumgeschliffen hat. Das schon mit einer fertigen Ideologie an ihnen polierte. Völlig klar war ja, es gab ja Zeiten, da war die Westbindung Deutschlands eine offene Frage. Es gab so eine sozialdemokratische Partei, die das ernsthaft, lange her, ernsthaft in Frage gestellt hat, ob man eine Westbindung braucht. Diese Verinnerlichung einer Westbindung, dass die USA wirklich ein Dollarfreund sind, egal wer, nur Trump darf es nicht sein. Also, dass die USA ein Dollarfreund sind, auf den man sich verlassen kann, der nur Gutes von uns will, das hat man in diesem Land in der Schule gelernt. Sie waren die Befreier, was sie uns tatsächlich mit waren, dass dabei andere Befreier unter den Tisch fielen, egal. So. Also, es gab eine feste, begründete, ordentliche Ideologie, die diese Generation mit der Muttermilch eingeflößt bekommen hat. Und ich sage nochmal, es ist Bedarf einer großen intellektuellen Stärke, das zu durchbrechen.
Wir wollen jetzt mal uns wegbewegen vom aktuellen Geschmack, den die Tagesschau politisch bringt als Faktor. Ja. Wie war das denn in den Zeiten von Vietnam? Wie war das beim Schah-Besuch? Wie war das bei Schüsse auf Rudi Dutschke oder Ermordung des anderen Kollegen? Wie war das? Waren die da anders?
Nein, aber sie waren verunsichert zum Teil. Ich will erinnern, der Mord an Ohne Sorg ist jetzt 50 Jahre her. Mhm. Das ist nicht weit von hier übrigens, letztlich nicht weit von hier. Und es gab eine deutsche Öffentlichkeit, nicht durchgängig, auch da gab es harte Kerne und weiche Ränder, die gesagt haben, aber das kann ja nicht wahr sein. Mhm. Da wird so ein Studi, der nichts gemacht hat, außer dass er den Schah ärgerlich findet, ja. Der wird dort auf offener Straße exekutiert. Das war ein Mord. Ja. Wer es wissen wollte, konnte es wissen.
Lief neulich ein Film auch in der ARD.
Ja,
der Autor war
aber
hier.
Es hat ja lange gedauert, bis es öffentlich anerkannt war.
Es gibt in Berlin immer noch keinen Platz, der nach ihm benannt ist.
Nein, woher denn auch? Beinahe hätte der Polizist, der ihn umgebracht hat, noch einen Lorbeerkranz bekommen. Ja? Mhm. Also es gab dann sehr plötzlich und sehr eruptiv eine öffentliche Meinung, die sagte, sag mal, wir werden ja beschissen. Das äußerte sich primär gegen den damaligen Springer-Konzern.
Mhm. Und enteignet sage, Springer war so eine...
Mit der Losung oder Parole enteignet Springer. Das enteignete sich eigentlich, dass man Zeitungen verbrannt. Man hat also aktiv das Medium, das einen beschiss, versucht zu vernichten. Es hat leider nicht zur Vernichtung des Konzerns geführt. Mhm. Ja, aber es war ein ernstzunehmender Versuch, der reinträufelte bis auch in die Redaktionen. Also ich kann mich erinnern, dass es Zeitungsredaktionen auch konkurrierende Art gab, die sagten, warte mal, also da stimmt doch was nicht, was der Springer da jetzt macht. Mhm. Ja, so. Es gab ein Klima des Misstrauens gegenüber Medien, das sehr, sehr fruchtbar war, eine gewisse Zeit. Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre maximal, dann ließ es nach.
Mhm. Und das war so der Beginn der 68er, die man ja eigentlich 67er bezüglich dieses...
Ja, völlig korrekt.
Und das hat nachgelassen. Glauben Sie, dass das mit dem Aufkommen des Internets und der Krimkrise, dass wir da in einer ähnlichen Richtung unterwegs waren, wo wir sagen, ja, da sind die Dosis ist ähnlich? Ja. War das so?
Ja, die Dosis von Unverschämtheit, von Fake News, von...
Mhm. Aber auch von Misstrauen auf der Konsumentenseite.
Hat dieses Misstrauen ausgelöst? Mhm. Am besten zu beobachten übrigens immer in den Internetseiten, der Kommentare auf den Netzseiten.
Die dann immer gesperrt werden.
Öffentlich-rechtlichen, ja. Also, es gibt eine Leserschaft, die durchaus intelligent genug ist so, und Seherschaft zu begreifen, wir werden belogen. Das auch äußert, ja, in unterschiedlicher Intensität. Und wenn du mal prüfst, was sie da sagen, hat es durchweg Hand und Fuß. Mhm. Ja. Es kommt wieder, aber es ist nicht organisiert. Damals gab es bereits über die Anti-Nuschatz-Kampagne und den Solidarität für die Vietnamesen gab es bereits eine organisierte Basis. Ja. Die fehlt heute.
Es gab natürlich auch, muss man sagen, der Zweite Weltkrieg war davor. Und viele der Move von 1000 Jahren unter den Talaren, die waren noch in Amt und Würden. Das heißt, da war ein Druck aufgebaut, dass die Kinder zu ihren Tätern gesagt haben, so nicht. Ja. Das haben wir ja im Moment nicht.
Präzise
so
was.
So. Ja. Im Moment läuft es ja.
Also für meine Generation hat, nicht durchgängig, aber hat die Eltern gefragt, was hat der eigentlich damals gemacht?
Ja.
So, das war peinlich für die Eltern, aber gesund für den Durchblick. Mhm. So, und diese Generation ist auch dabei abzutreten. Mhm. Ja? Und es gibt keine neue Generation oder nur in Maßen. Wenn Sie gestatten, darf ich Sie dazu rechnen. Es gibt ja Leute, und da sind wir wieder beim Netz, die nicht bereit sind, das, was ihnen erzählt wird über Tagesschau oder woanders, einfach zu schlucken, sondern die, wie Sie zum Beispiel, selber was tun. Selber Nachrichten produzieren, selber recherchieren, Leute herholen.
Ist nicht so schwer.
Ja, ich weiß es, ich bin ja Journalist. Ich will es mal erinnern.
Was mit der Rationalgalerie einfach, es gibt da draußen interessante Menschen, deren Sichtweisen wir einfach darstellen. Ja. Und sagen so, da kann sich ja jeder sein eigenes Bild machen. Ja. Ist jetzt nicht so schwer.
Und es gibt natürlich auch zunehmend Leute, die sagen, warte mal, jetzt gucke ich doch mal bei Google nach, ob das stimmt, was mir erzählt wird. Was ist jetzt eine Verschwörungstheorie? Was ist damit gemeint? Eines dieser Schlagtotbegriffe. Also, es gibt sie, die kritische Öffentlichkeit. Sie ist nur sehr begrenzt organisiert. Wenn sie organisiert auftritt, dann ist sie um solche Kerne wie Sie herum, um KenFM herum. Einige wenige, andere auch.
Nachdenkseiten,
ganz lobend.
Aber sehen Sie nicht in der Friedensbewegung? Also da ist ja eine große Unsicherheit.
Na gut, aber man hat natürlich sehr schnell begriffen, also schönen Dank, Jutta Ditfurth, leider hört sie nicht zu. Man hat ja sehr schnell begriffen, dass man also Köpfe aus der Friedensbewegung, die Jutta Ditfurth, früher eine hochintelligente, wirklich kritische, kluge Frau gegen Fischer ohne Ende und im Jugoslawien-Konflikt. Es gibt kritische Köpfe, die kann man wie auch immer, womit man sie bestochen hat, weiß ich nicht, dazu kriegen, den Spaltpilz reinzutragen. Bei Jutta Ditfurth, glaube ich, die wurde öffentlich nicht mehr wahrgenommen und hatte ein Aufmerksamkeitsdefizit. Und Ja, ich denke mir, manchmal sind die Dinge wirklich so einfach. Ja. Ja? So, und dann hat irgendeiner der Sender angerufen und gesagt, Jutta, kannst du uns nicht mal was jetzt zur Querfront erzählen? Mhm. Da ist doch was ganz Schlimmes, die Friedensbewegung leidet doch unter rechts ohne Ende. Ja. Das stimmt dann natürlich nicht, aber für Jutta Ditfurth, ich unterstelle jetzt, war das eine Chance, in die Öffentlichkeit zu kommen. Und sie wurde weidlich ausgeschlachtet. Sie war die Kronzeuge aus der Linken. Das war ja wichtig. Ja. Man musste, brauchte linke Kronzeuge. Rechten hätten nicht genützt.
Ihr ehemaliger politischer Weggefährte Elsässer arbeitet auf der anderen Seite.
Inzwischen. Ja, zum Beispiel.
Ja, auch aus Verzweiflung, würde ich sagen. Auch Aufmerksamkeitsdefizit. Wahrscheinlich. Wenn man sich seine Karriere, oder was er vorher gemacht hat, war ja Chefredaktion Junge Welt. Ja, sicher. Wird ja gerne vergessen. Ja, Elsässer ist ein Junge Welt-Chef. Mehrfach von denen bezahlt. Und dann war er, glaube ich, auch beim Neuen Deutschland konkret gegründet, Bahamas und so weiter. Also war
überall da, aber keiner hörte ihm so richtig zu. Und inzwischen hören ihm ein paar Leute zu. Aber es ist, die Leute, die diese Sender haben wollen, die diese Sender machen, die eine öffentliche Debatte nicht wollen, die keine Friedensbewegung wollen, brauchen Kronzeugen und sie kriegen sie. Und da ist die einfache Variante, du steckst jemandem was zu. Ich glaube, Jutta Ditfurth von Ditfurth zum Beispiel ist nicht käuflich über Geld. Aber es gibt ja andere Sachen, über die man käuflich ist.
Wie wichtig sind denn die Redaktionen bei den großen Funkhäusern, damit sich in diesem Land etwas tatsächlich ändert und nicht nur im gefühlten Klima? Spielen die eine Rolle? Oder warten sie darauf, die Friedensbewegung, die Gewerkschaft oder ein großer Konzern, der spendabel ist? Was muss passieren? Sind die großen Medienhäuser, außer dass sie Entertainment machen im weitesten Sinne, wichtig, damit sich wirklich was ändert? Und was wäre das?
Wenn man sie übernehmen könnte, ich sag nochmal, der damalige Slogan um 68 hieß Enteichne Springer, der jetzige Slogan müsste heißen, wir wollen unsere Funkhäuser zurück.
Die haben dafür bezahlt.
Wir bezahlen mit den Gebühren, wir bezahlen mit Steuern. Ja, wir geben ihnen die Möglichkeit, Milliarden über Werbeeinnahmen auf unsere Kosten letztlich einzufahren. Wir bezahlen diesen ganzen Laden und dieser ganze Laden bescheißt uns. Also wäre es gut,
wenn... Also Anne Will gehört zu den Topverdienern.
Naja, die ist Millionärin inzwischen. Ich meine, wenn du ein eigenes Studio hast, das die ARD bezahlt, bist du einfach reich ohne Ende. Und aber nicht reich an Gedanken mehr, weil sie war mal eine gute Journalistin. Ich will das betonen.
Ja.
Ich habe sie hier erlebt, als sie noch damals SFB, glaube ich, heute RBB.
Da hat sie SFB, Sender, freies Berlin.
Da hat sie eine Reihe wirklich, wirklich ordentlicher Gesprächssendungen gemacht. Mhm. Und da hat sie recherchiert und war sauber. So. Aber wenn du so viel Knete kriegst, da kannst du nicht auf Dauer sauber bleiben. Das ist einfach ein Naturgesetz. Mhm. Ja? So. Das heißt, also wir brauchen Menschen, und zwar sehr viele, die sagen, das ist alles unseres. Das haben wir bezahlt. Und wir wollen es zurückhaben. Die sollen gefälligst in unserem Interesse aufhören, falsche Nachrichten zu verbreiten, sondern verbreitet richtige. Beteiligt uns. Mhm. Wozu seid ihr Rundfunkräte, ihr Pappnasen eigentlich da? Die Rundfunkräte sind diese Beiräte, die darauf achten sollen.
Das gesellschaftlich repräsentative Gruppen?
Ich erkläre sie gleich nochmal. Das muss gesagt werden, dass in den Sendern ordentlich und objektiv gesendet wird. Parteiübergreifend oder parteiunabhängig. Und guckst du dir die an, dann weißt du ganz genau, die kommen zwar unter dem Label Frauen von Schleswig-Holstein, Frauenschaft von Schleswig-Holstein, aber in Wahrheit sind sie FDP. Ja? Oder sind dies oder jenes, aber in Wahrheit sind sie SPD.
Also Politiker sind überrepräsentiert.
Ja, selbstverständlich. Die Parteien sind durch diese Leute in den Rundfunkräten repräsentiert und beherrschen sozusagen nicht nur qua Beziehung und qua Druck aus dem Kanzleramt, sondern selbstverständlich auch darüber, dass sie da sitzen und eigentlich kontrollieren sollen, aber nichts anderes machen als an der Zehen spielen.
Also Gatekeeper, deren Job es ist, die öffentliche Meinung zu kontrollieren.
Die sollten das eigentlich. Die sollten die öffentlichen Medien kontrollieren.
Genau.
So. Und was machen sie? Sie unterstützen Redaktionen, die blind spielen.
Ich möchte zurück ins Jahr 68. Die Tagesschau damals, wie hat die damals berichtet? War sie anders?
Ja, sie war in Maßen anders, aber ich sage mal, das gesellschaftliche Klima war anders. Man wusste, du kannst jetzt nicht über Springer irgendwas Nettes erzählen. Man war sauber genug, um zu wissen, diese Ausländerhitze, die bei Springer an der Tagesordnung war, ne? Die Katzelmacher, Italiener ficken immer durch die Gegend. Das ist nicht in Ordnung. Man hatte eine Schamgrenze. Die Bild-Zeitung war ein Blatt, das fasste man als anständiger Mensch nicht an.
Ja.
Das war inhaliert. Deshalb hat man dort anders begriffen. Natürlich kannst du bis heute übrigens bei den Tagesschau-Rückblicken sehen, dass Schuld an Onosoks Tod die Studenten waren. Das ist das Bittere, das ist das so Brutale. Ja, die hatten so eine, irgendwie haben die Tumulte, Krawalle haben die inszeniert, was eine dumme und ärgerliche Lüge ist, aber es ist im Jahresrückblick der Tagesschau nachzulesen.
Ich möchte mal auf die Situation heute kommen. Ich habe ja lange genug auch für solche Medien gearbeitet, aber ich habe mich nie, weil ich nur einmal die Woche dann auch Sendungen gemacht habe, ich habe mich diesem Druck nie ausgesetzt, weil da kann man einfach nicht anständig arbeiten, das funktioniert nicht. Aber wenn man heute bei der Tagesschau arbeitet, ja, und in den Redaktions-Spin-Offs arbeitet, dann hat man den Druck, dass man daily liefern muss. Man muss jeden Tag schnell sondieren. Also eine Nacht drüber schlafen, was man ja jedem rät bei einer wesentlichen Entscheidung, das geht ja eigentlich gar nicht. Ist es heute bei dem täglichen Nachrichtengeschäft und in 15 Minuten und in kurzen Abständen und 100 Sekunden und ARD aktuell und möglichst gestern noch gesendet als heute und ständig ein Terroranschlag und wer ist als Erster, die Konkurrenz schläft nicht, ist da etwas anderes möglich als Copy-Paste-Journalismus und Agenturmeldungen bringen? Weil die Menschen ja das Gefühl haben, die bringen schon was, schalt mal ein. Geht es überhaupt?
Selbstverständlich. Warum können Sie und ich googeln? Warum können wir beide ins Netz gehen, alternative Quellen auftun? Warum kann das der ARD-Redakteur nicht? Das halte ich für eine preiswerte, höchst preiswerte Entschuldigung, erstens. Zweitens, die Zensur beginnt vorher. Der Redakteur weiß, was er darf und was er nicht darf. Ich will Ihnen das.
Also es ist keine Schlamperei, Sie sagen, das ist praktisch die Schere im Kopf, das ist Absicht.
Beides. Sie wissen, ich bin Filmemacher. Ich habe genau gewusst, was ich dem Maestretto-Programm des Fernsehens, was ich denen anbieten darf und was nicht. Ich habe über Jahre versucht, einen anständigen, sauberen, gut recherchierten Film zu Afghanistan zu machen. Ich habe mir eine Tarngeschichte dazu überlegt, ja, was ich da anderes erzähle. Ich habe über Algerien erzählt und es war dann sozusagen eine Parabel. Nur so schien es mir möglich, unterhalb der Verbotsschwelle durchzukommen. Das weiß jeder, der im Sender arbeitet oder für den Sender arbeitet. Es gibt Dinge, die darfst du einfach nicht erzählen.
Das klingt komisch.
Nein, das ist Orwell.
Ja, ist das Orwell?
Das ist Orwell.
Gibt es denn in der ARD-Gruppe Sender, wo Sie sagen, da kommt man leichter damit durch? Wer ist denn der aufmüpfigste, der freieste Sender? Gibt es das oder sind das Einzelredakteure, dass man es gar nicht sagen kann? BR hätte man.
Ich hätte eher einzelne Redakteure gesehen. Es gibt Spielräume generell bei den Öffentlich-Rechtlichen. Es gibt mit zum Beispiel der Anstalt eine Kabarett-Sendung, ja, die Sachen erzählt, die du in den Nachrichten nicht erfährst.
Das ist das ja wundert auch, mich ja eh, dass das funktioniert.
Naja, man sagt, das ist der Spielraum. Die Betonung liegt auf Spiel. Das ist auch zugleich ein Alibi. Ich will den Kollegen, mag die beiden gerne, die das machen. Das machen
aber sie haben auch Ventilfunktion.
Natürlich. Das wissen sie, aber besser, sie erzählen noch ein Rest Wahrheit. Als ich deren erste Ukraine, das war die erste Sache der Anstalt, war eine Ukraine-Sendung. Ich sage, scheiße, haben die meine Site gelesen? So, die haben das referiert, was bei mir stand, die Wahrheit über die Ukraine.
Die bei Ihnen dieselbe Wahrheit war wie bei Ihnen, weil das einfach die Wahrheit ist.
Ja, was die Wahrheit ist. Die ist ja nicht anders. Ne? So. Aber du musst heute tatsächlich, wenn du Wahrheiten haben willst, ins Kabarett gehen.
Lassen Sie uns über den Papst reden. Sie waren jetzt, sind Sie kein Freund der katholischen Kirche, aber was die Berichterstattung angeht, sagen Sie, der ist dichter an der Realität, an der Wahrheit und ist auch bereit, die auszuschreiben, also der aktuelle Papst, als dass Sie diesen Wahrheitsgehalt bei der Tagesschau wiederfinden würden. Erklären Sie das. Sie sind kein Papstfreund, nicht
wirklich. Ich bin kein Papstfreund, aber der Papst hat eine relative Unabhängigkeit. Die wird hergestellt durch die Macht der katholischen Kirche, die ja nun wirklich eine mächtige Institution ist.
Die aber auch in der Tagesschau eine repräsentative Gruppe ist.
Ja, natürlich, klar. Ja. Also, der Papst hat mehr Follower, als ich hier zustande kriege. Ja.
So. Die kommen auch einmal im Jahr und lassen sich von oben herab.
Ja, klar.
So. Wollen Sie das?
Ob ich das will? Nein, ich will das nicht. Ich will das nicht, aber es ist so. Es ist ein, das
hat die Macht.
Macht ist Fakt. Er hat eine Macht. Er kann auch, zum Beispiel hat er, und manchmal setzt er seine Macht segensreich rein. Also er setzt auf Entspannung mit den Russen. Das ist eindeutig. Das finde ich eine sehr angenehme Eigenschaft an ihm. Allerdings mit dieser Eigenschaft wird er fast so wenig wahrgenommen wie die alten Herren Kohl, Schröder, Herzog, die auch mal gesagt haben, nee, mach das nicht, ja. Er wird, wenn überhaupt, dann eine ganz kurze Nachricht. Es gibt dazu keine Analyse. Es gibt keinen Hintergrund, gar nichts.
Würden Sie sagen, wer Menschen erreicht, erreicht auch was? Ja, also mehr Leute erreicht, erreicht auch mehr.
Ja, das ist...
Kann man das so sagen, über pauschal?
Da gibt es gar keine Frage. Weil
aber was erreicht denn die Tagesschau?
Ja, die erreicht ein vorhandenes Weltbild zu zementieren, zu verdichten und vielleicht, je nachdem, in welche Richtung, noch schlechter zu machen. Mhm. Also die Russophobie, von der wir eben gesprochen haben, ist auch Ergebnis einer täglichen Nachricht darüber, dass Putin ein schlechter Mensch ist und die Russen, dass man denen nicht trauen darf. Das haben sie erreicht. Das ist verfestigt. Es gibt ein Weltbild, das die Leute sich auch aus der Tagesschau holen, aus vielen anderen Medien auch. Und das ist ein Erfolg, sage ich mal, dieser Sendung. Mhm.
Es gibt ja inzwischen eine Gegenöffentlichkeit. Mhm. Ne? Also die Tagesschau und auch die anderen öffentlich-rechtlichen Medien, die großen Gazetten, die großen Leitmedien, FAZ, Süddeutsche und Co., die alle unter sinkenden Auflagenzahlen zu leiden haben, die haben es auch mit einer Konkurrenz zu tun, die auch rund um die Uhr erreicht werden, wo man aber eben auch nicht weiß, wer die Redaktion ist. Jemand hat geschrieben, Blogs und so weiter. Ich weiß nicht, ob das pauschal alles besser ist, aber es sind andere Sichtweisen. Sehen Sie, auch wenn es sehr langsam geht, eine Veränderung, eine Verbesserung tatsächlich? Also ist dieses Modell Meinungshoheit, können wir einfach machen, es gibt keine Alternativen, was ja so nicht ist, ist dieses Modell ein Auslaufmodell?
Da bin ich sehr unsicher. Also fangen wir doch mal an damit, dass Fernsehmachen richtig Schweinegeld kostet. Richtig ernsthaft Schweinegeld. Ein Vollprogramm zu machen kostet
Milliarden.
Milliarden. So. Und wer hat die Milliarden? Also und ein Vollprogramm ist übrigens genau das, das auch so dieses Total-Ding hat. Von der Kindersendung über die Sportsendung bis hin zu den Nachrichten. Gibt es ja eine einheitliche Meinung. Mhm. Also nehmen wir doch mal eine Sportsendung raus. Was glauben Sie denn, wie die Berichterstattung über Sochi, eine Sportsendung in der ARD gelaufen ist? Natürlich russophob ohne Ende.
Mhm. Ja? Das fängt so. Ja schon im Kinderfernsehen an.
Ja, ja. So. Also das ist ein unglaublicher Block, der über ganz verschiedene Möglichkeiten das erreicht, was er erreichen will. Das funktioniert. Und das ist so schweineteuer, dass alternatives Fernsehen aus der noch so guten eigenen Tasche effektives, gleichermaßen manipulatives und erreichendes...
Einfach auch schon quantitativ nicht möglich ist.
Nicht möglich. So, das heißt, wenn wir diese Sender nicht übernehmen, wenn wir sie nicht zurück in unsere Hände nehmen, mhm, wir, die Gebührenzahler, wir, das Volk, wenn wir das nicht tun, werden wir weiter berieselt und manipuliert wie bisher.
Das heißt, Sie sagen, die alternativen Medien, das kann nur der erste Schritt sein, also ja. Dann... Ja.
Ein wichtiger Schritt, wenn ich das sagen darf. Das ist ein extrem wichtiger Schritt, dass man sich bei anderen Leuten andere Bilder erzählen lassen kann, als bei den Öffentlich-Rechtlichen und von der Privatmöglichkeit.
Ja. Und lernt durchzuhalten. Oder auch sich eine Klientel zu erarbeiten, die abspringt von den Öffentlich-Rechtlichen und sich hier lieber im...
Das ist beim Konsumenten von KenFM schon so. Ich bin nicht allein, Gott sei Dank. Also es gibt bei mir, meinen Lesern in der Rationalgalerie, gibt es wöchentlich jede Menge, die sagen, das Wichtigste bei ihnen ist, zu wissen, ich bin nicht allein, ich bin nicht verrückt, sondern ich finde Dinge, die ich im Kopf habe, finde ich auch bei Ihnen wieder. So fängt es an.
Aber Herr Gellermann, wenn Sie sagen, wir die Gebührenzahler müssen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zurückerobern, das ist unserer, erinnert mich ja sehr stark an Enteignet Springer. Ist das, was die ARD, ZDF, was die gebührenfinanzierten Sender dort treiben, ist das im Grunde, dass man den Stab von Springer übernommen hat? Sind das die modernen Springers?
Ja. Stiefel. Die Öffentlich-Rechtlichen sind einfach von ihrer Konzentration, von ihrer Machtstellung, von der Größe, sind sie eindeutig die Nachfolger des Springer-Konzerns.
Mhm. Man wechselt ja auch Personal ständig, ne? Das ist ja auch nicht das Problem.
Natürlich, das geht hin und her, das ist kein Problem.
Revolving Door läuft da überall.
Selbstverständlich. Ja. Und sie sind es auch im manipulativen Sinne. Also wir wollen sie zurückhaben. Das ist der Punkt.
Ich möchte auf ein Zitat kommen, was ich in Ihrem Buch gefunden habe, was ich denke, was eben auch erklärt, warum die Situation aussieht, wie sie aussieht. Und zwar von George Lakoff, dem US-Politikberater. Der hat nämlich geschrieben, es kommt nicht auf Faktenvermittlung an, sondern Deutungsmuster in den Köpfen der Rezipienten. Erklären Sie das jemandem, der damit nicht zurechtkommt, was das bedeutet, wie es kommt nicht auf Faktenvermittlung an. Ich dachte, es geht nur um Fakten, Fakten, Fakten. Deutungsmuster, was meint der Mann?
Wenn du vorher schon gelernt hast, dass der Russe schlecht ist, dann ist jede Nachricht, die dahin läuft...
Bestätigend.
Eine Bestätigung. Das ist die Methode Springer. War die Methode Springer in der Zeit. Das ist heute die Methode der Öffentlich-Rechtlichen. Eine vorgefestigte, unzureichend gebildete, nicht kritisch hinterfragte Meinung wird bestätigt. Das ist doch schön, wenn ich bestätigt werde.
Dazu brauche ich aber auch eine nicht informierte Bevölkerung, damit das so aufgenommen wird. Dieser Pavlov-Reflex, wird dann, glaube ich, einfacher aufgenommen, wenn das, was ich da gerade gehört habe, meinen gesamten Horizont abbildet. Ich habe gar kein Puzzle, sondern es ist das einzige Bild, was schnapp ich danach, nehme ich das.
Ich kann mich nicht erinnern, bin ja ein bisschen älter geworden in diesem Land, weder in meiner Schulzeit noch bei anderen Gelegenheiten, dass Stalingrad als eine Niederlage im Sinne, da haben wir was falsch gemacht, gehandelt worden ist. Das war eine Niederlage. Es war sehr lange einfach nur ein Kriegsende und nicht eine Befreiung. Da hat der hochverdiente ehemalige Bundespräsident Weizsäcker mal ein wahres Wort gesagt, ganz kurz. Ja. Das Fenster war sehr kurz auf.
85?
Ja, nach wie vor haben die Deutschen den Krieg verloren, ihrer Meinung nach. Nach wie vor hat ihn anscheinend der Russe gewonnen oder wer auch immer.
Das ist ja wohl Quatsch.
Nein, das ist ernsthaft so. Es ist das feste Bild in der Bevölkerung ist...
Das glaube ich jetzt nicht.
Das feste Bild in der Bevölkerung ist, dass es einen verlorenen Krieg gab und dass der Russe dabei eine gewisse Rolle gespielt hat. Aber nicht die Geschichte zu sagen, verdammt, wir haben eine solche Schweinerei angerichtet, wir müssen mal besonders nett zu den Russen sein. Mhm. Das finden Sie in dieser Bevölkerung nicht.
Mhm. Lassen Sie uns über die Programmgrundsätze gerade bei dieser... bei diesem Produkt Tagesschau kommen. Es gibt ja Programmgrundsätze. Ja. Das ist ja erstmal gut, damit Dinge, die mal passiert sind, nie wieder passieren. Ja. Das sieht so aus nach moralisches Rüstzeug, auch wenn es mal nach Zahlen ist. Ist das Ihrer Meinung nach glaubwürdig? Ist gerade die Tagesschau als Flaggschiff ausgewogen, unparteiisch und sucht den Konflikt oder kuscht sie lieber vor den Machthabern?
Nein, also die gibt im Prinzip, wenn auch nicht so einfach von der Methode her, nicht so einfach vom Weg her, im Prinzip gibt die Tagesschau das weiter, was im Kanzleramt hier nebenan erzählt wird.
Mhm. Aber was im Kanzleramt erzählt wird, das ist ja nicht die Idee der Kanzlerin.
Nein, da gibt es natürlich auch Souffleure. Die Kanzlerin hat sich über Jahre primär aus den USA soufflieren lassen. Im Moment ist es ein bisschen schwierig, gebe ich zu. Ja. Es sind interessierte Kreise. Das ist der militärisch-industrielle Komplex, der an Kriegen nun mal weiter daran verdient.
Und in den Vereinigten Staaten große Teile der Medien besitzt.
Besitzt noch dazu, ja.
In Frankreich übrigens auch.
Und das allergrößte Geschäft der USA. Es gibt nichts, wo die mehr mitverdienen. Übrigens sind sie auch effektiv. Sie machen gute Sachen. Mhm. Wenig gute, technisch gute Sachen kommen aus den USA. Dazu gehören aber ihr Kriegsgerät.
Mhm. Herr Kellermann, Ihr Buch macht mir jetzt nicht so richtig Hoffnung. Und wenn wir uns darüber nochmal eben unterhalten wollen, Jugendliche, jüngere Menschen, ja, die das Leben nur mit Netz kennen, da könnte man jetzt davon ausgehen, dass die, wenn es um die Feindbildkonstruktion und das Übernehmen von Frames und Feindbildern angeht, dass die da sagen, ach, abwinken. Aber mir hat neulich jemand gesagt, der sehr viel mit Jugendlichen zu tun hat, aber auch mit Älteren, dass wenn er als Vertreter von was ganz anderes, aber da einfach Kontakt hat zu allen möglichen Gesellschaftsschichten, dass immer wenn er auf Jüngere getroffen ist, ja, 18 bis 25, dass die ein ganz klar zementiertes Feindbild hatten, Russland ist böse. Obwohl ich glaube, dass die neben der Tagesschau noch andere Sachen gucken. Während die Älteren, wo viele in Kriegsgefangenschaft waren oder mit Russen zu tun hatten, die das differenzierter sehen. Können Sie mir das erklären? Weil ich hätte das nicht gedacht. Gucken Jugendliche die Tagesschau?
Ja, es gibt nach wie vor eine feste Quote. Meist gucken die Jugendlichen sich übrigens im Netz die Tagesschau. Das ist ja im Netz erreichbar, über die Mediathek oder eben die Site. Es gibt eine erstaunlich hohe Quote von jüngeren Leuten, die Tagesschau guckt und sich entsprechend auch beeinflussen lässt. Aber wenn eine ganze Welt so eingerichtet ist, erstens auf der einen Seite Entertainment, zweitens uns geht's gut, ja? Ausblendung von Armut gehört ja ohne Frage dazu. Das ist auch ein Ding, was die Tagesschau perfekt macht. Dann wirst du auch als Jugendlicher auf Dauer sowas glauben. Dagegen halten kann man nur Aufklärung halten, alles andere ist vergeblich.
Mhm. Klaus Kleber hat ja neulich mal in einem Statement gesagt, ja, es hieß immer, da würde manipuliert werden, weil er in verschiedenen Thinktanks drin ist. Er trägt die Kragenwerken ja nicht, wie das mal Formel-1-Fans tun das, oder Fahrer tun. Das würde ich ja gut finden, dass man sieht, wo die Wahl drin waren.
Was, ja.
Aber bei ihm hat noch keiner angerufen. Sie schreiben ja eben, dass das gar nicht nötig ist, weil diese politische Indoktrination und auch der Weg nach oben auf der Karriereleiter, das sieht schon so stark aus, das muss man gar nicht, weil erstens legt man sich die Schere im Kopf zu, dann wird man auch finanziell in eine Abhängigkeit getrieben, dass man sich dann irgendwelche Dinge kauft, die müssen abbezahlt werden, also kann man sich das gar nicht mehr erlauben. Aber eben auch von Herrn Klaus Kleber sehr naiv zu glauben, dass wir das glauben würden, dass er aufgrund seiner politischen Unabhängigkeit dort oben gelandet wäre. wenn Sie sich anschauen, wie die Tagesschau sich verändert hat, dass sie eigentlich mitschwingt, was in der politischen Landschaft ja auch da ist. Es gab damals mehr Vielfalt, die gibt es heute nicht mehr. Ich glaube, dass die Tagesschau damals auch etwas vielfältiger berichtet hat, als sie das heute war. Aber Sie sehen ja auch, wenn Sie sich die politische Landschaft anschauen, wie flexibel Politik sein kann. Ich sage mal nur die Olivgrün, nenne ich sie heute. Mhm. Was werfen Sie denn der Tagesschau eigentlich vor? Sie schwingt doch mit der Politik bloß mit. Sie bildet ab, was sie sieht.
Ja, aber der Journalismus, dachte ich immer, hätte ein Ethos, sollte einen haben. Der Job von Journalisten sei es, die Wirklichkeit ernsthaft zu beobachten.
Aber was ist denn die Wirklichkeit?
Die Wirklichkeit ist, dass die Grünen Kriegstreiber sind, um es mal etwas verkürzt auf ihre gerade wenn man, ja, so, ich meine,
Zitat eines PEN-Mitgliedes, ja, und auch eines grünen Politikers, Menschenrechte, das ist was für Juristen.
Ja, eben, genau.
Das sind also, heute die Spitzen.
Also, die Dinge liegen doch auf der Hand. Fragt der Journalist, der über einen Krieg berichtet, wem nützt dieser Krieg? Was kommt dabei raus?
Wer hat ihn angezettelt?
Wer hat ihn angefangen, ja? Also schon so eine simple Frage, was nützen Kriege überhaupt? Wenn du mal die letzten Kriege der letzten Jahrzehnte anguckst, was ist für wen dabei rausgekommen? So, sind einfache
Fragen. Es ist was dabei rausgekommen.
Ja, Tote.
Jede Menge. Es haben Leute auch am Krieg verdient.
Ja, auch noch. Aber ja. Das würde den normalen Journalisten aber arg überfordern, diesen Schluss. Ja. Er könnte doch einfach sagen, mein Gott, nehmen wir mal Libyen, das haben wir nun befreit, das hat XXX Tote gekostet. Was ist denn jetzt? Jetzt ist Chaos. Was kann das denn sein?
Aber dazu müsste man das Land ja bereisen. Nein, ich stelle fest, wenn ein Krieg vorbei ist, interessiert sich niemand mehr für das Land. Nach der Befragung des Irak fährt doch keiner mehr hin.
Nein, aber man kann schon ohne große Mühe feststellen, dass da Chaos ist. Das kommt manchmal sogar in Nachrichten. Ne? So, dass da keine Regierung mehr existiert, dass die Strukturen zerbrochen worden sind, dass den Leuten dreckig geht. Das ist aus dem Krieg rausgekommen, neben den vielen Toten. So, das könnte doch einem normalen Redakteur sagen, Mensch, nee. Ich müsste eigentlich erstmal, bevor ich überhaupt anfange zu senden, prinzipiell gegen Kriege sein. Das ist ihm nicht gegeben, wie wir wissen. Leider.
Ich warte hier immer auf die Sondersendung aus dem Tagesschau-Blog, dass man sagt, warum wird eigentlich in Afghanistan keine Kulturpflanze wie Baumwolle angebaut, die in Konkurrenz treten könnte zu amerikanischen Baumwollfarmen? Warum Heroin? Darauf warte ich.
Ja, das ist auch eine interessante
Frage. Wo landen die Multimilliarden Dollar?
Interessante Frage, die Herr Dr. Gnifke, der Chefredakteur der Tagesschau, nie in seinem Leben gestellt hat und auch nicht stellen wird. Jedenfalls nicht öffentlich. Vielleicht mal heimlich. Glaube ich nicht mal das, glaube ich.
Herr Uli Gennemann, vielen Dank für Ihren Besuch. Danke auch Ihre Kollegen Klinkhammer und Bräutigam für der Faktor Tagesschau, die Macht um 8. Trotzdem an dieser Stelle zum Ende des Gesprächs ein Fazit. Was ist das Motiv für dieses Buch gewesen und was erhoffen Sie sich davon? Was kommt im schlechtesten Fall bei rum?
Gut, das sind ja drei Fragen. Also, der erste Punkt ist...
Ich dachte, das will ich zählen.
Tricks. Der erste Punkt ist, ich ganz persönlich habe keine Lust, mich bescheißen zu lassen. Auch noch auf meine Kosten. Ich zahle den Quatsch, ja.
Zahlen den Quatsch, ja, alle zusammen.
Ich lasse mich nicht bescheißen. Ich zahle den Quatsch neben vielen Millionen anderen.
Ja, die das müssen.
Die das müssen, so. Also ich lasse mir, und dann auch noch so plump bescheißen, das finde ich wirklich unangenehm.
Das heißt,
so.
Man beleidigt ihren Geist.
Ja, so das es war ein Stück Wut, der mich da getrieben hat. Das ist der was soll rauskommen? Aufklärung im klassischen Sinne des Wortes. Ich setze auf den Menschen. Es gibt ihn, den Menschen.
Das heißt, sie sind eigentlich nicht, von humanistischen Grundgedanken getrieben.
Der ist nicht so blöde, wie er uns häufig geschildert wird. Der Mensch als solcher ist... ein Wesen, das vernunftbegabt ist. Das ist nur schwer zu entdecken und zu beleben, diese Vernunft. Mhm. Dieses Buch soll Vernunft beleben und auf Dauer dazu führen, dass die Leute sagen, habe ich bezahlt, will ich haben.
Allerletzte Frage an Sie. Können Sie beantworten, müssen Sie nicht. Was mögen Sie an der Tagesschau?
Ich finde die Wetterberichte wirklich faszinierend manchmal.
Herr Gellermann, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch.
Herzlich danke mich bei Ihnen. Es war ein Vergnügen, hier zu sein.
Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast war Uli Gellermann. Zusammen mit Klinkhammer und Bräutigam hat er dieses Buch geschrieben, Die Macht um 8, der Faktor Tagesschau. Ich kann nur empfehlen, dieses ist ein relativ dünnes Buch. Ich habe es an einem Abend geschafft zu lesen. Man ärgert sich, aber man wird eben auch an viele Konflikte erinnert, die man bereits verdrängt hat. Weil das ja auch etwas ist, ist heute so schnelllebig, das stimmt. Ja, da war ja Afghanistan, Libyen war ja dann noch. Dann war ja noch der Jemen. Und so weiter. Ukraine, Jugoslawien und wie darüber berichtet wird, das wird eben auch aufgelistet und auch eben die Programmbeschwerden und von daher schaut man dann vielleicht etwas genauer auch auf die digitalen Seiten und amüsiert sich und beteiligt sich vielleicht auch den Programmbeschwerden und stellt sich schon die Frage, ob das, was man dort gesendet bekommt und was einem angeboten wird, ob das eigentlich dem entspricht, was man bezahlt hat. Ich glaube nicht. Vielen Dank für Ihr Erscheinen und ich denke, damit ist es auch gut jetzt dann mit dem Thema Tagesschau. Ne? Es kommt kein weiteres Buch.
Man wird sehen. Vielleicht gibt es demnächst ein Buch über die, all die Öffentlich-Rechtlichen insgesamt. Das wäre nicht auszuschließen.
Das sind einfach ein schwerer Nöter. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.